Liebe Leute, herzlich willkommen beim Zelluloid-Podcast.
Ahoi. Guten Abend, liebe Menschen.
Grüß Gott.
Ja, guten Abend.
Ein großes Ding.
Und es ist gut gemacht, glaub mir.
Zelluloid-Podcast.
Nämlich den besten Podcast, den lässigsten Podcast. Mit dem attraktivsten Moderator, eine Audio-Onanie-Hilfe.
Und es ist gut gemacht, glaub mir.
Zelluloid-Podcast.
Zelluloid.
Liebe Menschen.
Ein großes Ding.
Herzlich willkommen, liebe Filmfreunde, DVD-Horschecks, Blu-ray Buben und Zelluloid-Leute.
Super, total super.
Ja, ich weiß. Dies ist die 40. Zelluloid-Folge und wir haben einen Gast, wer den Happy Day Podcast ab und zu hört, wird ihn kennen, ist vom M in Japan Podcast und er war mal im Happy Day Podcast zu Gast. Herzlich willkommen, Jakob.
Hallihallo.
Und eigentlich wollte der Carsten, hatte ganz spontan eine Halloween-Folge angesprochen und da wir aber Horror und spannendste Szenen schon hatten oder gruseligste Szenen, irgend sowas hatten wir mal, eine Special-Folge, machen wir einfach mal wieder eine Roundup-Folge, denn besser eine Folge für das süchtige Volk, das nach uns süchtige Volk, als gar nichts. Also beschwert euch nicht, okay? Und es ist übrigens, nur damit ihr wisst, wie wir uns den Arsch ausgoogeln für euch, es ist 9.49 Uhr, eigentlich wollten wir um 9.30 Uhr anfangen und seit dieser sieben Zeitpunkt sind wir auch schon schwer beschäftigt, für euch einen Podcast zu machen. Es gab aber technische Probleme. Es ist morgens, also wir, und auch noch mit Zeitumstellung, obwohl, nee, eigentlich wäre ja dann 10.40 Uhr, also es ist gar nicht so eine extra Leistung. Aber wir fangen jetzt an. Was wolltest du sagen, Gas?
Red das nicht klein.
Genau. Es ist nämlich trotzdem hier. Morgens, ich habe gerade zwei Vollkorn-Nutella-Brötchen mit einem Glas Milch gegessen und habe vorher, nachdem ich meine schon morgens einkaufen war, habe ich gerade eine Kürbissuppe aufgesetzt, die in der Küche gemütlich vor sich hin blubbert. Also in diesem Surrounding. Fange ich jetzt mal an, wir machen eine Roundup-Folge und ich fange an mit einer Serie. Und zwar ist es eine englische Serie und die heißt Misfits. Gleich mal vorab, kennt die jemand von euch?
Noch nie gehört.
Ich kenne sie, habe sie aber nie geschaut. Ich bin bei englischen Sachen immer sehr vorsichtig.
Okay, also ich bin schwer begeistert. Ich bin eigentlich niemand, der zu so extrem auf so Mystery- und Science-Fiction-Fantasy-Geschichten abfährt. Also X-Files zum Beispiel war nie mein Ding und die große Liebe von Carsten, a.k.a. Buffy, das fandst du doch gut, oder nicht?
Ja, natürlich. Klingt nur ein bisschen geil, wenn du das ankündigst mit die große Liebe von Carsten, Buffy, aber ist okay.
Carsten, unter uns, es hört ja keiner mit.
Das war.
Wie oft hast du auf Buffy onaniert? Wie oft hast du mit ihr in deinen Träumen geschlafen? Eine ehrliche Antwort.
Jede Antwort, die ich dazu geben kann, kann nicht gut sein. Deshalb weiß ich nicht. Ich sag,
ein Gentleman schweigt und rubbelt. Kurz zu Misfits. Carsten, ist irgendwas? Du hast ja nichts gesagt, Carsten.
Ja, ist okay.
Hast du ein Buffy-Poster über dem Bett hängen?
Nein, über dem Bett ist ein Fenster.
Jetzt ernsthaft? Überm Bett?
Ja, also da ist ein Fenster, ja. Ist das so ungewöhnlich?
Ja, überm Bett, an der Decke?
Ja, war an der Decke nicht, nein. Also an der Wand.
Ob du an der Decke ein Buffy-Poster
hast? Nein. An der Decke ist eine Raufaser-Tapete.
Okay. Wie, an der Decke ist eine Tapete?
Ja, klar.
Jetzt ernsthaft?
Ja, klar. Was ist das so super? Also,
ich war schon immer der Hasser der deutschen Raufasertapete, aber dass es sogar Leute gibt, die sich die an die Decke zimmern, ist mir neu.
Wie war es schon drin, als ich eingezogen bin?
Schlechteste Ausrede für einen inarchitektonischen Fail ever. Jakob, du wolltest auch was dazu sagen?
Ja, dass die Tapete bis an die Decke ist mir eher auch neu. Aber ja, normalerweise hat man sie bis an die Decke und dann die Decke ist einfach weiß.
Okay, ich mache jetzt ein Foto davon und lade das bei Twitter hoch, während ihr weiterredet.
Ja, als ob du noch stolz drauf wärst, Carsten. Aber zurück zu Buffy, beziehungsweise zu Misfits. Misfits, um es mal ganz kurz zu beschreiben, ist wie Heroes in England in gut. Und während Heroes, ich bin irgendwann abgesackt bei Heroes, weil es mir zu in die Länge gestreckt vorkam und irgendwie nicht zur Sache kam. Und bei Heroes geht es um eine große Geschichte. Die Amerikaner denken immer groß. Und bei Misfits ist alles irgendwie kleiner und schmutziger. Und unsere Helden sind eine Gruppe Jugendlicher, die einen Community Service machen müssen als Strafe. Sprich, sie müssen so, wie nennt man das denn im Deutschen, so
soziale Arbeit.
Genau, eine soziale Arbeit als Strafe verrichten, so also eine Art Bewährungsstrafe. Und irgendwann kommt ein Sturm heran und sie werden alle von einer Art Blitz getroffen und haben danach alle mehr oder weniger nützliche übernatürliche Fähigkeiten. So kann zum Beispiel einer sich unsichtbar machen, eine andere wiederum hat eine ganz besonders tolle Fähigkeit, die kann von niemandem berührt werden, ohne dass derjenige in einen Geilheitswahn verfällt und sie auf der Stelle vergewaltigen oder anderweitig ficken möchte. Und kann man sich natürlich fragen, wann ihr diese Fähigkeit jemals zu nutzen sein würde. Vor allem, ich könnte da endlich mal tarnen, weil jede Frau, die ich anfasse, reagiere ich so. Und bei ihr würde das dann getarnt sein. Das würde nicht
gefallen. Schön. Keine 5 Minuten und schon völlig entgleist dieser Podcast.
Ja, das muss ich auch
sagen. Kurze Frage, sie kann nicht berührt werden, sprich die Materie geht durch sie durch oder was genau
passiert? Nein. Wenn sie jemand berührt, dann will der sofort mit ihr Sex haben, das ist total geil. Ah, okay. Aber auch nur solange er Körperkontakt mit ihr hat. Und sie nützt es am Anfang auch aus, weil sie läuft durch so eine Disco und streift so kurz jeden beim Reinkommen, alle drehen sich lechzend nach ihr um. Aber da gibt es eine, die kann Gedanken lesen und eine kann die Zeit zurückdrehen. Und das ist übrigens auch eine dieser Minuspunkte der Serie, weil dieses Zeit zurückdrehen, bei jeder beschissenen Sache, die passiert, denkt man, hey, warum nehmen die jetzt nicht den Typen und drehen die Zeit zurück? Das ist so ähnlich wie bei Prince of Persia, dem Film, wo man sich andauernd fragt, es kann keine Spannung entstehen, wenn man praktisch alles rückgängig machen könnte, wenn man wollte. Aber irgendwann stellt sich dann raus, dass er das nicht immer auf Befehl kann, sondern ich glaube nur, wenn einer dieser Gruppe in irgendeiner Weise gekillt wurde. Aber selbst da funktioniert es nicht immer. Und einer, das möchte ich nicht spoilern, weil das kommt praktisch erst am Ende der ersten oder Anfang der zweiten Season raus, was denn genau dem seine Spezialfähigkeit ist. Und er sucht immer danach und denkt, er hätte keine abbekommen. So viel zu den Spezialfähigkeiten. Was das Coole ist an der Serie ist, dass sie teilweise die geilsten englischen Akzente haben. Also gerade da gibt es so ein Mädel, was so richtig nach White Trash aussieht. Und die hat so einen geilen englischen Arbeiterklassen-Akzent, dass es eine Freude ist, wenn man mit den englischen Akzenten oder überhaupt der englischen Sprache gut zurande kommt, ist es eine helle Freude. Und die Serie ist auch nicht so, dass sie die Superhelden sind, die die Welt retten, sondern eigentlich benutzen sie ihre Superfähigkeiten in erster Linie, um aus der Scheiße, in die sie sich selber reinmanövriert haben, irgendwie rauszukommen. Und das finde ich das Schöne an der Serie, sie sind halt wirklich planlose Jugendliche, nicht unbedingt hochgebildet und deswegen haben sie auch gar nicht die Motivation, irgendwie was Gutes für die Gesellschaft zu tun, sondern für die ist vor allem Drogen, Sex und solche Sachen eben wichtig. Und das Schöne an der Serie ist auch, sie ist farblich sehr reduziert, also sie ist fast schwarz-weiß, also dieses Grau in Grau dieser englischen, übrigens nie genannten Stadt oder Vorstadt oder Kleinstadt und immer im Kontrast mit den orangenen Anzügen, die die anhaben, weil sie eben Community Service machen. Und das Skript ist teilweise unglaublich gut. Also es ist wirklich so, dass man oft überrascht wird von der Serie und von den Schreibern und die das wirklich schaffen, wesentlich raffiniertere Sachen zu schreiben als die Heroes-Kollegen aus Amerika und natürlich auch entsprechend sprachlich und explizit, was man sieht, wesentlich freier sind als die Leute in Amerika, wo man ja keine Brüste sehen darf und kein Fuck, zumindest im Free TV. Und hier ist halt alles gegeben: Drogen, Sex und böse Sprache. Und eine große Empfehlung von mir, und ich glaube, demnächst fängt die dritte Season an.
Sehr gut. Es gibt nur 5 Superhelden. Ich bin gerade hier auf tv.com. Das sind die 5 Hauptcharaktere, oder?
Genau. Also, und was man noch dazu sagen muss, ganz wichtig, Entschuldigung, ist, dass dieser Sturm ist über die Stadt gegangen. Sprich, es gibt schon ab und zu eine Art Bösewicht, weil immer mal wieder merken sie, oh, der und der hat auch eine Superkraft. Also eigentlich ist die halbe Stadt hat Superkräfte. Nur manchmal sind sie halt sehr nutzlos oder sehr gefährlich oder was weiß ich. Also sie kommen immer mal wieder Leuten begegnen Leuten, die ganz besondere andere Fähigkeiten haben.
Hat die Show eine überragende Handlung oder ist es immer jede Folge in sich abgeschlossen?
Das kann man schwer beantworten. Es gibt sehr oft Folgen, wo man sagt, wow, die Folge, also die man auch wirklich beim Namen nennen kann, weil da eben irgendwas passiert. Und es ist so eine Mischung. Es ist wirklich eine Mischung, weil, also ich würde es mal am ehesten noch mit The Shield vergleichen, wo es auch oft Fälle gibt, die jede, also wo er episodisch ist, zumindest die ersten Seasons, aber dann doch im Großen und Ganzen eine Geschichte gibt. Und das ist bei denen auch so. Es ist nicht jede Folge fest nur auf eine Geschichte und man könnte sie praktisch durcheinander gucken, so ist es nicht, sondern es gibt schon einen Haupthandlungsstrang und es sterben auch mal immer mal wieder Leute in ihrem Umfeld und das hat wiederum Auswirkungen auf den Haupthandlungsstrang.
Ich bin ja der Meinung, Englisch immer ganz gut zu verstehen oder sagen wir mal amerikanisch, aber mir ist es halt immer aufgefallen, dass ich bei Rock'n'Roller auf Englisch, also im O-Ton, Untertitel einschalten musste, weil ich habe zeitweise nur noch Bahnhof verstanden und wenn du schon sagst, sie damals so einen krassen Akzent, da muss man dann schon Englisch hören sehr gewöhnt sein, oder ist das
also? Ja, also ich weiß es nicht, ich habe ja mit beiden englischen Versionen keine Probleme.
Ja, also hast du dir mal Rock'n'Roller im Original angehört? Ja, und hattest du da ein Problem?
Nicht, dass ich wüsste. Oh, okay, ich weiß auch nicht, ob ich vielleicht den englischen Untertitel anhatte. Das mache ich manchmal. Bei Misfits hatte ich keine Untertitel. Und diese White Trasherin verstehe ich sehr gut. Es gibt wirklich ein paar, also schottisch habe ich viel größere Probleme mit. Aber sie ist halt so, dass sie statt Gun, what do you need a gun for, würde der Londoner sagen. Sie sagt, what do you need a gun for, sagt sie dann halt. Also sie ist saulustig, weil sie sieht auch ein bisschen scheiße aus, hat Riesentitten und dadurch, dass sie Gedanken lesen kann, liest sie immer die Gedanken von dem anderen aus der Gruppe, der immer denkt, oh, ich würde sie gern ficken, oh scheiße, das hat sie jetzt sicher gelesen. Also es ist sehr lustig.
Für was denn für eine Zielgruppe ist die Show gemacht?
Ich glaube, es ist so ein bisschen auch für Jugendliche, aber das Schöne an England ist eben, dass es eben keine, in einer amerikanischen Serie würden die alle extrem attraktiv aussehen. Jetzt sehen sie nicht alle scheiße aus, aber es ist wirklich so eine Durchschnittsgruppe. Also gerade die, von der ich sprach, die sich den Zopf immer so auf dem Kopf oben zusammenbindet mit den Riesenäutern, die ist völlig unattraktiv. Die würde in einer amerikanischen Serie dieser Machart nie im Leben so eine Leading Role kriegen. Also ich kann es nicht sagen, ich hatte großen Spaß damit und ich bin jetzt inzwischen seit nicht mal einer Woche 37 und für mich war es nicht zu kindisch oder so. Okay. Ich kann es schwer beurteilen. Also ich würde sagen, wer an Heroes gefallen hat, der gehört da auch zur Zielgruppe.
Der Grund, warum ich frage, ist der folgende. Ich habe neulich, Anfang der Woche, habe ich Attack of the Block angefangen. Das ist ja auch ein britischer Film. Und fand ihn halt absolut schrecklich.
Echt? Attack of the Block habe ich mir bestellt und will ihn auch unbedingt gucken und habe so viele gute Sachen gehört. Also auch von mir hochgeschätzten Filmpodcasts aus den USA, dass es so fast der Überraschungshit des Jahres sein soll. Aber ich kann Ihnen in 2 Wochen da mehr zusagen in diesem Podcast.
Okay, also ich muss den abbrechen, aber sei gespannt. Ja, also es ist ja besser, positiv überrascht zu werden als negativ. Insofern, also 30 Minuten habe ich ausgehalten, da war es mir einfach zu blöd. Kommt darauf an, ob du die anderen 2 Filme von den Leuten gemocht hast. Ich glaube, es war Shaun of the Dead und...
Ich fand Shaun of the Dead sehr, sehr, sehr...
ja, der war...
Ich fand den zweiten, den Hot Fuzz heißt der, glaube ich, hatte ich mir viel mehr erwartet und war dann irgendwie ein bisschen enttäuscht. Und ich fand jetzt den Paul, fand ich auch wieder ganz entertaining. Ich mag Simon Pegg, der aber nicht in dem Film ist. Von daher weiß ich auch nicht, ob der Simon Pegg immer für mich so die Filme rausreißt. Aber ich lasse mich überraschen. Carsten, hast du Attack the Block schon gesehen zufällig?
Nee, ich höre davon auch zum ersten Mal.
Was?
Ja.
Du bist das erste Mal von einem Science-Fiction-Film,
ja,
der überall auf der Welt, also in allen Podcasts zumindest, als einer der geilsten Filme bezeichnet wird von dieses Jahres. Also ich bin, wir hatten da noch ein Oldschool-Telefon.
Ich nicht.
Ich auch nicht. Was hörst du denn?
Ich höre gerade, ihr kennt doch dieses Geräusch. Ach
so. Ja, aber das kam vielleicht von dir.
Ja, das kann auch sein. Das war vielleicht mein Magen. Nee, dann würde ich sagen, Carsten, was hast du gesehen?
Ja, also ich habe auf alle Fälle einen amerikanischen Blockbuster gesehen, wie so oft, oder damit möchte ich ganz gerne beginnen, und zwar mit Starbesetzung. Unter anderem spielt da Frances McDormand mit und John Malkovich. Ich weiß nicht, ihr werdet ja schon wissen, was es ist, oder?
Wer spielt mit?
Frances McDormand, die kennt man zum Beispiel aus Fargo, oder John Malkovich ist ja auch bekannt aus, weiß ich, solchen Filmen wie Con Air oder ja, Being John Malkovich zum Beispiel.
Ach, du meinst hier Transformers 3?
Ja, genau, richtig. Weiterhin ist auch noch Leonard Nimoy dabei und Hugo Weaving, aber nur in Sprechrollen. Und ja, richtig, es geht
um Transformers 3. Ich möchte ganz kurz, bevor du über den dritten Teil redest, möchte ich nur, um deine Kritik einschätzen zu können,
gerne wissen, wie du die ersten gesehen.
Ach so, boah, und wie fandest du die?
Ich möchte absolut niemanden beleidigen. Also generell bekommt man relativ viel geboten für sein Geld, aber mich hat es nie gepackt. Das Problem dahinter ist wohl, dass ich als Kind nie das Spielzeug hatte, obwohl ich doch bestimmt irgendwie in diese Altersgruppe fallen könnte. Und das irgendwie, ich keine Ahnung, das kommt mir alles irgendwie so seltsam vor. Und ich habe eigentlich nichts gegen stumpfe Actionfilme. Also sowas wie Expendables finde ich irgendwie sehr gut, aber bei Transformers zündet der Funke nicht, also funkt es nicht wirklich. Ist irgendwie schwer zu beschreiben, warum.
Springt der Funke nicht über,
glaube ich. Vielen Dank. Ja. Also ich kann ja mal ein bisschen was zu Transformers 3 erzählen. Also ich versuche das relativ kurz zu halten. Ja gut, okay. Also worum geht es? Es gibt halt wieder die guten Roboter und die bösen Roboter. Die bösen Roboter nennt man Decepticons, was ich ehrlich gesagt als Name schon ziemlich blöde finde. Denn wieso nennen sich denn die Bösen irgendwie Decepticons? Weil Decept oder Deception ist ja, glaube ich, ein englisches Wort. Das heißt ja so viel wie Vorlügen oder Vortäuschen oder so. Oder liege ich da falsch, Philipp?
Stimmt.
Ja. Stimmt, ja, stimmt nicht, keine Ahnung. So oder so, die Decepticons haben einen neuen Plan oder haben schon längere Zeit etwas ausgeheckt, wo die Menschen in Kooperation mit den guten Robotern halt erst langsam drauf kommen. Denn der Film heißt Dark of the Moon mit dem Untertitel, ist Folgendes herausgekommen, dass in den 60er Jahren ein Teil von dem Transformers Originalplaneten, eine Art Schiff, Richtung Erde geschossen ist und auf dem Mond notgelandet ist. Und wer latscht gerade super schlürfend durch seine Wohnung?
Ich.
Okay.
Ich muss kurz die Suppe umrühren.
Alles klar. Hilft mir ungemein. Egal, auf dem Mond ist halt ein Teil des Planeten oder ein Urroboter gelandet. Und die Mondmission, die die Amerikaner in den 60er Jahren tatsächlich gestartet haben, hatte als wirklichen Grund, diese Sache genauer zu untersuchen und halt einen Teil aus diesem Planeten oder von diesem Roboter, ist irgendwie schwer zu sagen, bei diesem großen Schiff mit zur Erde zurückzubringen. Und das schaffen sie auch. Aber was sie halt nicht wussten, ist, dass die Russen sozusagen als Bösewicht schon vorher dort waren und auch Teile zwar unbemannt zurückgeholt haben. Naja, das alles fasst sich dann halt zusammen in der Jetztzeit, wo unter anderem mehrere sogenannte Pillars, also Säulen, auf der Erde verteilt werden, um den Planeten, um den Heimatplaneten der guten Roboter und der bösen Roboter zurück oder Richtung Erde zurückzuholen. Ich habe das mal so versucht, storymäßig so ein bisschen zusammenzufassen, und ich will auch nicht zu viel von erzählen, weil ich glaube, ich habe eh nicht die ganzen Details verstanden. So oder so. Die Bösen versuchen, den Planeten, den Heimatplaneten in den Orbit der Erde zurückzuholen, und die Guten versuchen, sie daran zu hindern. Bei dieser Aktion wird Chicago halb vernichtet und unter anderem fliegt sonst noch sehr viel in die Luft. Oh Gott, ich erkläre das mal wieder völlig wahnsinnig. So oder so sind mir ein paar Sachen da noch aufgefallen. Das erste ist, das Ganze macht irgendwie total wenig Sinn. Warum dieser Planet ist nämlich völlig verwüstet und unbewohnbar, und aus irgendeinem Grund holen die dann diesen Planeten wieder zurück zur Erde. Und ich verstehe nicht warum, denn es ist nicht wirklich klar, was sie mit diesem Planeten da tatsächlich machen können. Denn dieser Krieg, der hat... Oh ja, bitte.
Es ist Folgendes. Sie haben gesagt, sie brauchen die Ressourcen vom Planeten, und dann die Menschen sind die Ressourcen. Sprich, sie brauchen Sklaven, um den alten Planeten wieder aufzubauen.
Ah, okay, ja.
Guck mal, du hast einfach nicht aufgepasst, Carsten.
Ich muss zugeben, der Film ist wirklich nicht ganz eindeutig, was die Handlung angeht. Ja. Also, aber ich habe den Teil habe ich jetzt verstanden, wahrscheinlich habe ich den anderen Teil dafür nicht verstanden. Ja.
Aber ein paar Sachen generell, die Story ist ein wenig verworren, aber ich glaube, mit genug Zweitlektüre und wenn man sich mit der Thematik längere Zeit auseinandersetzt, versteht man, glaube ich, alles. Was mir an dem Film nicht so sehr gefallen hat, ist, dass, also er ist wirklich sehr lang, fast 3 Stunden Stunden waren es. Und er ist, wie mal irgendwie ein anderer Filmkritiker gesagt hat, visuell sehr ermüdend. Das liegt daran, dass unglaublich viel Action in dem Film stattfindet. Also Sachen fliegen in die Luft, es gibt Autoverfolgungsjagden, Roboter verwandeln sich, Schießerei. Und das hat alles keinen Höhepunkt, sondern bleibt konstant auf einem hohen Level. Und das macht es nach einer Zeit irgendwie anstrengend. Man kann lustige Trinkspiele daraus machen. Ich weiß nicht genau, welcher Roboter das ist, der sich immer in dieses gelbe Auto verwandelt. Ein lustiges Trinkspiel wäre zum Beispiel einfach bei jeder Szene, bei der Bumblebee angefahren kommt, leicht nach links lenkt und dann schleudernd stehen bleibt und sich dann diese Bewegung noch aufnehmend in den Roboter umrollt. Wie oft man alleine diese Szene sieht, bestimmt 5-6 Mal, oder habe ich zumindest im Gefühl. Oder wie oft Sachen in die Luft fliegen, das ist wirklich sehr oft alles benutzt und macht es sehr anstrengend zu gucken, und nach einer Zeit sagt man nur, okay, alles klar, ich akzeptiere das. Aber vielleicht werde ich auch ganz einfach nur alt. Ganz lustig.
Nee, ich glaube, dass das ohne dich unterbrechen zu wollen, dass das Hauptproblem aller Transformers-Filme war. Ich glaube gar nicht, dass man da zu alt ist. Ich glaube auch nicht, was du eingangs gesagt hast, dass man mit diesem Franchise in irgendeiner Weise vertraut sein muss, also als Kind damit gespielt haben muss oder ähnliches. Weil die Trailer fand ich immer total geil. Als ich den Trailer gesehen habe zum ersten Transformers, habe ich gedacht, okay, ich habe nichts mit Transformers am Hut, aber das wird ja mal ein geiler Film. Ich glaube, dass der Film einfach zu viel Special Effects hat, zu viel Action, und dass man irgendwann, wird es einem dann mir einfach zu viel. Dann finde ich das nicht mehr spannend oder faszinierend, dann ist es nur noch so ein Action-Feuerwerk, Special-Effekt-Gewitter und ich bin überhaupt nicht mehr in der Story drin und das finde ich bei allen, also der zweite war ja noch viel schlimmer mit diesen ethnisch schwarzen Robotern, diesen beiden Jüngeren, die dann auch so in so Black Swagger Sprache gesprochen haben und so weiter. Und diesem alten Roboter, der irgendwo auf dem Berg oben saß und so ein Scheiß. Aber im Großen und Ganzen war es mir immer zu viel.
Ja, also was ich noch sagen kann, ein paar Sachen, an ein paar Stellen weiß ich zum Beispiel nicht, ob der Film wirklich sich selber auf den Arm nimmt oder ob das alles ernst gemeint ist. Es fängt schon zum Beispiel relativ früh damit an, dass ein Roboter auf einem Hund reitet. Und das ist so eine Szene, die bei mir schon in der Abstufung Jumping the Shark liegt. Denn ich, keine Ahnung, das macht irgendwie wenig Sinn. Also diese beiden Roboter, das sind so R2D2, C3PO-Typen, also dieser lustige Sidekick, der immer dabei ist oder ab und zu mal dabei ist. Ich weiß nicht, wenn man zum Beispiel Scat aus Ice Age oder Scratch aus Ice Age, diese kleine Ratte oder was es auch immer ist, die halt immer wieder auftaucht in lustigen Momenten und eigentlich mit der Haupthandlung nichts zu tun hat. Solche Figuren gibt es dort halt auch. Das ist irgendwie, das gefällt mir nicht und reißt mich dann auch eher aus der Handlung raus. Das andere, was ich noch schlimm finde an dem Film, ist, dass er dann, obwohl er so ein super harter Actionfilm sein will und die Leute reden um Tod und Verderben, ist der Film unglaublich zahm. Also man sieht halt selten irgendwie Leute tatsächlich sterben. Die Hauptwaffe, die benutzt wird, ist so eine Menschenpulverisierungswaffe. Und obwohl es um so viel Leid und Verderben in dem Film geht, passiert dann doch recht wenig. Da sind andere Actionfilme, legen da schon mehr vor. Und da muss man jetzt nicht so ab 18 Krams wie Expendables rausholen. Ich glaube, selbst die Matrix-Teile sind da schon, ich will jetzt nicht brutaler sagen, aber packender, schwer zu beschreiben. Naja, Transformers 3, mir hat er jetzt nicht so gefallen, aber ich bin schon begeistert, Teil 4 und 5 zu gucken, der jetzt wieder in Produktion ist.
Wirklich?
Ja, also so
jetzt
wie
ich ernsthaft, das... Ich hab schon den dritten nicht mehr geguckt.
Ja, also
irgendwann lernt man doch aus Fehlern.
Nein, aber Michael Bay hat gesagt, dass er jetzt wieder an der Produktion sitzt oder das liest man so in den Blogs und jetzt will er direkt zwei Filme auf einmal drehen. Also Teil 4 und Teil 5.
Okay. Ich will auch kurz meinen Senf zu Transformers dazu geben, auch wenn ich mir jetzt vermutlich, weil nachdem du dich auch schon irgendwie entschuldigt hattest oder was, mir ein paar Feinde zuziehe. Ich fand sie absolut schrecklich, alle drei. Der Grund ist, denke ich, Michael Bay. Und was es noch schlimmer macht, ist eben die Weise, wie die Filme, wie die geschnitten sind. Du hast halt, wenn du manche Szenen anschaust oder was ich manche Abschnitte, dann hast du wirklich so alle 1,7 Sekunden oder was einen Schnitt drin, was ich halt völlig unangenehm finde als Zuschauer. Darüber hinaus, du meintest, dass das Spielzeug unter Umständen den Zugang zum Film erleichtert. Wenn du dieses Spielzeug anschaust und die Serie damals, die ist so anders von den Robotern, die sie jetzt verwenden und auch von der Handlung, auch diese Pseudotiefe, die sie da reingebracht haben in die Filme, dieses Oh und das ist alles episch, bla bla. Ich denke nicht, dass die Leute, die den Film mögen, aufgrund vom Spielzeug oder den alten Sachen, dass es aufgrund dessen ist. Und wegen der Story würde ich die Filme sowieso nicht anschauen. Also es ist wirklich, wenn überhaupt, Eye-Candy. Wobei ich persönlich kann mit diesen super detaillierten Robotern überhaupt nichts anfangen, weil ich immer nicht weiß, wo ich hingucken soll. Es ist einfach nur, es sieht aus, als würde man so Schrott zusammenpressen und dann zurechtformen zu einem Roboter und dann so an ein paar Details dann so Farbe anbringen, damit man sieht, wo der Kopf ist und wo der Rest.
Ja, also diese Roboter erinnern mich mehr so daran, dass sich, also was mich an den Robotern stört, ist, dass sich alles daran bewegt. Die Dinger haben keine ruhigen Teile und sind Das macht einen wahnsinnig, wenn man die längere Zeit betrachtet. Aber,
ja, und sie bewegen sich wie junge Gazellen. Das ist ja auch noch sowas. Man hat nicht das Gefühl, so ein Roboter, der müsste ja zumindest langsam laufen oder die Erde müsste beben oder was weiß ich. Aber die skaten und rutschen und hüpfen und springen so flugs und schnell, dass man da gar nicht das Gefühl hat, dass diese Masse irgendeine Trägheit verursacht. Also so ein Jumbo-Jet, der startet ja auch nicht von 0 auf 100 in einer Sekunde.
Ja, ganz genau.
Vielleicht tut er das ja sogar, ich bin mal lieber vorsichtig.
Aber. Ein paar andere Kleinigkeiten, die mir vielleicht nur so am Rande aufgefallen sind, aber ich weiß gar nicht, ob es wahr ist. Die bösen Roboter haben, glaube ich, im Vergleich zu den Teilen davor angefangen zu bluten. Also die haben halt so rote Ölflüssigkeit verloren. Das fand ich äußerst seltsam. Und ist das so gewesen oder bilde ich mir das nur ein, dass die guten Roboter immer Fahrzeuge von General Motors waren und die bösen Roboter waren immer ein Mercedes-Benz? Also ob das jetzt dieser SLR war oder ich glaube, das war immer ein Mercedes, oder? Ist mir das nur so, kam mir das dann nur so komisch vor?
Es war einmal ein Mercedes, dieses Auto, wo er mit der Frau dann rein ist. Und was die Szene fand ich auch so komplett bescheuert. Wieso mussten sie, der Bösewicht, der hatte 100-mal die Möglichkeit, ist wurscht.
Ja. Diese ganze Frau, ich meine, das macht diesen Film so durchschaubar. Vielleicht liegt das ja daran, dass ich schon so viele Filme gesehen habe. Aber am Anfang wurden halt die Bösewichte vorgestellt und irgendwie so ein bisschen Hintergrundgeschichte, um die Person den Zuschauer reinzubringen. Dann direkt nach den ersten 5 Minuten Schnitt auf den leicht bekleideten Hintern der neuen Darstellerin, der Name ich vergessen habe, irgendwie eine Engländerin, Hadley Whitefield oder so. Ich hab's vergessen, die sich aus irgendwelchen Gründen gerade umziehen muss. Das macht es irgendwie sehr durchschaubar und die Rolle von der war auch wie damals von Megan Fox völlig, also hauptsächlich ist sie dazu da, um gerettet zu werden, ohne jetzt ganz böse klingen zu müssen, aber an einer Stelle konnte sie tatsächlich was zum tatsächlichen Filmverlauf beibringen und zwar hat sie dann gesagt, oh ja, ich weiß irgendwie, wo die Bösen sind und die sind da und da und die benutzen diese und jene Abwehrtechnik und bla bla, aber sonst hatte sie eigentlich kaum einen Grund wieder da zu sein, aber naja, egal.
Ja, ja. Jakob, möchtest du noch was abschließend zu Transformers sagen oder möchtest du gleich deinen Film oder deine Serie vorstellen?
Genau, das, was ich noch zum Schluss zu Transformers abschließend, was ich auch äußerst schlimm fand und verwirrend, war die Tatsache, dass die bösen Roboter aus vielen Kameraszenen noch in dieser ganzen Hektikbewegung, in dem ganzen Wirrwarr und dem 2-Sekunden-Schnitt, dass man nicht mehr erkennen konnte, wer die Guten sind und wer die Bösen waren. Weil sie einfach nur so 2 Metallbälle oder 4 oder 5, je nachdem, die dann ineinander geprallt sind. Und dann einfach nur Hackmeck auf dem Screen. Fand ich
lustigerweise wurde ja auch eine Action-Szene komplett einfach übernommen aus The Island und nur noch so ein Roboter reinmontiert, was ich auch echt... Ich weiß nicht, ob das jemals in der Filmgeschichte gab.
Ja, aber das am Anfang, also das habe ich auch vorher gelesen und dann extra darauf geachtet. Und aber im Prinzip, also mir war es egal, weil egal aus welcher Perspektive du es betrachtest, ja, ich habe jetzt nicht genug Action-Szenen für mein Geld bekommen, dann ist das Quatsch. Also was da noch alles sonst in die Luft fliegt und spezialeffektmäßig durchgerendert wird, da bekommst du schon genug und dann ist die Szene auch nicht wirklich tragend. Also das ist halt irgendwie eine von den 25 Action-Szenen, wo ein paar Schnitte man aus The Island kennt. Also mich hat sie jetzt nicht so gestört.
Ja, das war okay. Also war jetzt nicht so schlimm. Also ich würde, und was ich noch fand, der ganze Film hat sich wie lang war er? 120 oder 150 Minuten? Als hätte man 150 Minuten lang den Trailer geschaut. Das war so mein Gesamteindruck von dem Film.
Ja, glaube ich. Aber mich hat er halt nicht so gepackt. Es ist schwer zu beschreiben. Irgendwann werde ich, glaube ich, die perfekte Beschreibung dafür finden, warum ich diesen Film irgendwie schwierig finde. Aber leider ist es mir immer noch nicht gelungen.
Also mich würde eher interessieren, warum ihr euch diesen Film überhaupt angeguckt habt. Weil ich habe trotz des Trailers, wo ich wieder dachte, der sieht doch eigentlich dann jetzt mal endlich ganz gut aus, lerne ich aus Fehlern, zumindest manchmal, und habe gedacht, den gucke ich mir nicht an. Und ich habe es bis jetzt auch geschafft und ich habe ihn mir nicht mal auf DVD geholt oder vorbestellt oder was weiß ich, weil ich einfach denke, hey, beim ersten Teil hatte ich es, beim zweiten Teil hatte ich es, dass man einfach irgendwie, dass der Funke nicht zündet, wie der Carsten sagt. Und ich einfach keinen Spaß habe und mich langweile, obwohl da eigentlich die Welt dreimal untergeht und zu Schrott gebombt wird. Aber gut. Ja?
Die Leute haben zu mir gesagt, dass der Dreier, ja, die 1 und 2 war nicht so gut, aber jetzt der Dreier, Mensch, den musst du angucken. Der
ja, ist das ist wahr, also so wurde es mir nicht gesagt. Ich habe eher so diesen Satz gehört, der dritte ist der beste. Aber dann, es ist ja so, auf dem Kinomarkt...
wenn drei Haufen halt, Scheiße.
Nein, ja, auch vielleicht, aber...
besser als die anderen beiden. Würdest du ihn essen?
Ja, du, ich habe das schon mal gesagt. Wenn du sagst, Transformers 3 ist schlecht, dann mag das stimmen, aber nur, was man erwartet für einen Film, der irgendwie 300 oder 400 Millionen US-Dollar gekostet hat und mit dieser Liste an Leuten aufzeichnen kann. Und sicher gibt es Szenen in dem Film, in denen ich auch gelacht habe oder in denen ich mich gut unterhalten gefühlt habe. Zum Beispiel diese gesamte Jobstelle, wo Shia LaBeouf, den ich echt gar nicht mehr leiden kann und auch nicht mehr sehen kann, wie er halt in dieser Firma gearbeitet hat, wo sein Abteilungsleiter John Malkovich war. Das war irgendwie relativ gut geschrieben und hatte eine Art, und ich war in dem Moment gut unterhalten. Auch als Frances McDormand aufgetreten ist, auch wenn diese gleichen Dinge, die sie in dem Moment so lustig gemacht hat, ich will das jetzt nicht kaputt reden, dann immer wieder benutzt worden sind und dann irgendwann halt nicht mehr lustig waren, war es beim ersten und beim zweiten Mal doch noch gut unterhaltend. Also, aber wenn du das dann halt mit wirklich richtig schlechten Filmen vergleichst, und dazu kann ich halt immer wieder Kai Rabe jagt die Vatikankiller ans Ziehen, auf ein Bild bringen oder das Kondom des Grauens, dann sind das völlig andere Welten. Da ist Transformers 3 eine glänzende Perle gegen. Also,
aber übrigens, warum haten alle Shia LaBeouf? Ich finde, man kann ihn nicht dafür verantwortlich machen, dass Michael Bay oder unter anderem sogar Steven Spielberg Scheißfilme gemacht haben oder Filme, die einen enttäuscht haben. Er hat ja übrigens selber über Indiana Jones abgelästert, dass er fand, dass damit das Franchise ein bisschen kaputt gemacht wurde mit den letzten.
Okay,
ich finde ihn immer noch sympathisch.
Okay, ich verstehe das, aber zum Beispiel Hugo Weaving hat da auch mitgespielt und Hugo Weaving gibt sich ja auch für mehrere Sachen her und das ist eine Person, also Hugo Weaving ist hier der Agent Smith aus Matrix, da kennt ihn eigentlich jeder her, oder in Herr der Ringe hat er mitgespielt, also der ist eigentlich überall dabei. Okay, da hatte er nur eine Sprechrolle, aber der Vergleich packt gar nicht. Ja, keine Ahnung. Er wirkt halt irgendwie wie fehl am Platz. Und als er dann zum Beispiel geheult hat oder angefangen hat zu weinen, als sein Lieblingsroboter erschossen werden soll, das ist dann wieder so ein Moment in dem Film, wo man nur denkt, oh je. Ihr kennt den König der Löwen. Es wird gesagt, dass Elton John gesagt hat, als er den Song Hakuna Matata geschrieben hat, wäre er am Tiefpunkt seiner Karriere angekommen. Shia LaBeouf gefeint hat, als sie, ich glaube, Bumblebee erschießen wollten, da würde ich sagen, okay, du bist am Tiefpunkt deiner Karriere angekommen. Einfach total unglaubwürdig und der Typ rennt und schreit und ihr kennt doch alle dieses lustige Bild mit den Emotionsausdrücken von Steven Seagal, oder? Irgendwie traurig, ärgerlich und ist immer das gleiche Gesicht. So ungefähr kommt mir halt auch Shia LaBeouf vor und er ist immer leicht angefressen und verdammt und ich kann gerade nicht und so. Ganz, ganz schrecklicher Typ, mit dem man nicht mit dem man sich nicht umgeben will. Schwer zu beschreiben. Und auch wenn es die Rolle so verlangt, dann ist er halt getypecastet.
Hast du denn den Film gesehen, wo er diesen in Anführungszeichen Remake oder zumindest die Idee übernommen von Fenster zum Hof? Hast du den gesehen?
War das The Girl Next Door? Nee, habe ich nicht gesehen.
Okay.
Ich auch nicht.
Jakob, du hatest ihn bestimmt auch als alter Misanthrop.
Ja, natürlich. Er ist ein kleiner, arroganter Schnösel.
Du hast ihn sogar mal kennengelernt.
Nein, aber wenn man sich Interviews und so weiter mit ihm anschaue, und dann sieht man es schon, ja. Und er kriegt halt immer diese Loser-Rollen, oh, der Arme, der eigentlich an sich die Welt rettet, aber er wird nicht so wirklich, niemand weiß es und lauter so Schmarrn, und er muss immer irgendwelche Klinken putzen gehen, um einen Job zu bekommen und bla. Und ja, ich kann ihn einfach nicht, ich kann ihn nicht leiden. Tut mir leid, er ist einfach ein Unsympath.
Ja. Und jetzt reden wir schon so lange über den Film, aber je mehr ich drüber nachdenke, desto mehr Sachen fallen mir auf. Der Film hat unglaublich viel Product Placement. Also ich frage einfach mal so, welche Computermarke kam da ungefähr 15 Mal drin vor und auch wirklich in einer Größe in der Kamera, dass es schon pornografisch ist?
Apple?
Vergessen? Nee, es war Lenovo. Also ständig Lenovo, genau. Hast du irgendwelche Lenovo-PCs überall rumrennen sehen. Ja. Und dann, ich meine, das macht ja auch so absolut keinen Sinn. Er ist ja so super pleite und hat kein Geld, aber alle um ihn herum sind reich. Das sieht man.
Inklusive seine Eltern.
Ja, genau. Lacoste-T-Shirts, super teure Autos, Wohnungseinrichtung vom Feinsten.
Was seine Eltern haben doch Geld, oder nicht? Ich meine, da gibt es doch diese herrliche Szene, wo der Vater mit ihm sein erstes Auto kaufen geht. Das fand ich mich so das Beste an den Transformers-Filmen, die Szenen, wo einfach Shia LaBeouf der junge Sohn ist und der Vater sagt bei dem Porsche vorfährt, der so, oh no, Dad, oh damn, Dad, you're kidding, right? Und er so, yes! Super geil war das. Ja. Aber gut. Lass uns endlich zu Jakobs Film kommen, bevor wir unsere wertvolle, hochniveauvolle Podcast-Zeit mit diesem Roboterschrott verschwenden.
Ich muss jetzt trotzdem noch einmal, weil das die Szene, wo Bumblebee erschossen werden soll. Wie führt man denn bitte, also er wird ja so abgeführt, so wie bei der Hinrichtung von irgendwelchen von Menschen, so einem mit dem Gewehr im Rücken und so, jetzt komm, fang an zu laufen. Aber prinzipiell, die Roboter sind ja selber Waffen. Ja? Er muss sich ja nur umdrehen und schießen und dann, oder einfach nur umdrehen, und in dem Moment ist er nicht mehr gefangen genommen, weil dann beide aufeinander die Waffe richten. Insofern fand ich die ganze Szene auch so komplett hirnlos.
Ja,
und es passiert ja dann auch so. Irgendwie, es explodiert was, der schaut nicht hin, er dreht sich um und er schießt ihn. Ja, super.
Ja, weiterhin macht doch irgendwie diesen Sinn, Leute zu erschießen, macht irgendwie bei Robotern, finde ich, überhaupt gar keinen Plan, denn die können sich eh verwandeln und Teile sind austauschbar. Ich meine, wozu baut man Roboter, weil man da halt Teile austauschen kann? Dann hätten sie doch zumindest sowas machen können wie, ja, wir setzen ihn jetzt auf einen elektrischen Stuhl oder so. Das würde ich ja noch eher glauben. Aber in den Rücken zu erschießen. Und außerdem, die stehen ja auch nonstop unter Beschuss, ja? Und dann auch nicht nur irgendwie von irgendwie Handfeuerwaffen. Nein, von gigantischen Fahrzeugen und, keine Ahnung. Das ist völlig... Nein, es ist nicht völlig, mich packt es einfach nicht.
Ja, so. Okay. So viel zu Transformers.
Das. Dann Jakob.
Ich weiß nicht, über welche Filme ich schon geredet habe, deswegen habe ich jetzt mehrere anzubieten. Ich habe gesehen Drive, Trespass und eine TV-Serie, die sich Boss nennt.
Drive habe ich auch gesehen, da kann ich eine Menge zu sagen, aber...
Also wenn ihr nicht spoilert, weil ich will Drive auch noch sehen, würde mich doch sehr eure Meinung zu Drive interessieren. Also ja, erstmal Jakobs Meinung.
Es ist sehr schwierig, denke ich, zu spoilern, also da müsste ich schon. Drive, mein Film des Jahres, eindeutig. Super Soundtrack, super Kamera, super Skript, alles, also praktisch perfekt für mich. Es geht um einen jungen Mann, der sehr gut Auto fahren kann und unter anderem Fluchtwagen, nennt man es Fluchtwagen?
Ja. Mhm.
Genau, Fluchtwagen fährt für kriminelle Leute. Und durch diese Sache gerät er dann mit dunklen Gestalten gerät an die ran und bekommt einige Probleme. Ja, und mehr will ich an sich gar nicht verraten.
Ja, ich kann auch dazu ein paar Sachen sagen, ja, man will nichts verraten und das, was du beschrieben hast, ist schon alles super. Aber ein paar Sachen, die mir direkt, also ich habe den Film auch gesehen und ich wusste davon vorher nichts. Und das war vielleicht, glaube ich, sehr gut. Aber die ersten paar Minuten, zum Beispiel bei den Opening Credits, habe ich gedacht, Wahnsinn, ich sitze hier gerade in dem völlig falschen Film. denn der hat halt so ein, ich will jetzt nicht sagen 80s Flair, weil ich nicht wirklich weiß, was 80s Flair ist, aber es fühlt sich für mich an wie 80s Flair. Nach einer günstigen Videoproduktion, die man gerne mal irgendwie aus der Videothek für eine Mark mitgenommen hat. Und auch die am Anfang ist der Film unglaublich ruhig. Also es ist quasi das, also fand ich zumindest das völlige Unterschied, der völlige Unterschied zu Transformers. Also krasser kann der Unterschied kaum mehr sein, weil alles passiert sehr langsam, obwohl es packend ist. Und dann dreht der Film richtig auf und das liegt zum Teil daran, finde ich, dass dieser Charakter eine Seite von sich zeigt, die man am Anfang noch nicht so kennengelernt hat. Und ich weiß nicht, ob ich da gerade Quatsch rede, aber so kam es mir zumindest vor. Und
da hast du vollkommen recht. Und was auch noch, finde ich, besonders war in dem Film, dass der Protagonist eben sehr wenig redet. Er hat fast keine Lines am Anfang. Was ich auch sehr gut fand, eben weil es halt nicht immer dieses, da hat man irgendwie so einen blöden Labor oder irgendwas, der nonstop am Schwafeln ist, sondern einfach jemand, der das Maul hält. Und
ich muss dich aber enttäuschen, Ryan Gosling will aufhören zu schauspielern.
Ja gut, das mag ja sein, aber
also er macht, ja.
Ich habe einen anderen Film jetzt neulich mit ihm gesehen, da ist er auch ständig am Quatschen. Also er hat gut gepasst in der Rolle, aber ich denke, jemand anders hätte es wahrscheinlich eh nicht gut hinbekommen. Das war halt einfach gut geschrieben. Und es ist durchaus so, dass der Film, ich fand nicht, dass er ruhig angefangen hat, ganz im Gegenteil. Also die Getaway-Szene, fand ich super spannend und zwar unglaublich gut geschnitten und inszeniert. Weil an sich ist ja da nichts Wirkliches passiert in der Szene und trotzdem, ich war da wie lange dauert sie? 3, 4, 5 Minuten? War ich komplett gespannt und gefesselt. Und,
ja. Gebe ich dir voll und ganz recht. Besonders was daran. Oh, super, es klingelt hier gerade das Telefon.
CTU.
Wo waren wir stehen geblieben? Bei der Getaway-Szene, ja. Und eben eine Szene, in der, wenn du jetzt eine Getaway-Szene hast, wo irgendwie die Polizeiautos durch die Luft fliegen und gegen irgendwelche Wände knallen und sonst was, dann hast du natürlich da diese eindeutigen Action-Elemente. Aber es ist eben eine andere Art von Getaway-Szene, die vielleicht, die einfach so dieses fahrerische Können eher zeigen. Und eben nicht mit Blaulicht und 180 auf der Autobahn sind. Und so eine Szene dann eben so gut rüberzubringen, dass sie trotzdem unglaublich fesselnd ist, hat mich sehr beeindruckt.
Was ich halt, also ich habe den Film im Urlaub gesehen und was ich halt auch noch absolut packend fand, war, dass ich war zu dem Zeitpunkt halt in Los Angeles und du erkennst alles wieder. Das ist, ich weiß nicht warum, aber so wie halt Transformers, glaube ich, eher in Chicago spielt der Film, aber man sieht halt mehr von der Stadt. Also alleine die Stadt drumherum war auch toll in Szene gesetzt. Man sieht halt diesen Unterschied zwischen Wüste oder ich rede schon Quatsch, aber so, dass man also das
Setup. Wolltest du gerade absagen, dass man einen Unterschied sieht zwischen Wüste und Stadt?
Ja, es.
Wie haben die das bloß hingekriegt?
Ja, was ich sagen wollte, ist, dass die Stadt selber eine große Rolle in dem Spiel spielt. Und ich schneide diese Szene
nach. Nein, tust du nicht. Das ist die beste Entertainment überhaupt. Die beste Entertainment, weißt du?
Ja.
Nein, hat jemand, ganz kurze Frage, Jakob, du hast gesagt, du hast noch einen anderen Film mit Ryan Gosling gesehen. Welcher war es?
Das ist mit Steve Carell.
Ah ja, der andere neue, irgendeine Romantic-Comedy-Geschichte, ne?
Genau.
Ich habe nämlich mit ihm The Notebook gesehen, ein Film, der in einer Guilty Pleasure-Serie, die ich geguckt habe, sogar als Verb hergehalten hat, weil irgendein Mädel irgendeinen super coolen schwarzen Freund mit nach Hause nimmt und mit ihm The Notebook guckt und er danach total romantisch war und dann sagt sie zu ihrer Freundin, I notebooked him. Und deswegen dachte ich, ey, wenn der so Wellen schlägt und alles so, als wäre das der Romancer-Film, dann musst du dir den ja auch angucken. Und ich habe ihn wirklich für ein Apple und ein Ei in der Steelbox Edition mir dann gekauft und war ein bisschen enttäuscht. Also ich hatte mir mehr, es gibt so eine Art Twist in dem Film, also nicht Twist, sondern etwas, was man entdecken muss oder kapieren muss. Und das habe ich recht schnell erahnt. Und der Rest der Geschichte ist dann ziemlich geradlinig und gewisse Sachen. Aber ich will jetzt kein Review machen. Ich wollte nur sagen, The Notebook war okay, aber muss man nicht unbedingt gesehen haben. Und das ist der Film, für den er momentan immer noch am berühmtesten ist. Habt ihr eigentlich The Notebook gesehen, zufällig?
Nein. Ich höre das erste Mal von ihm.
Echt?
Ja.
Ich versuche gerade noch über Sachen zu Drive zu sagen, ohne zu spoilern.
Und ja, zwar, bitte nicht, weil ich will den unbedingt gucken.
Ja, dann sage ich das mal so. Fandest du, die Brutalität war zu extrem in dem Film?
Ich kann verstehen, dass Leute sie ein bisschen zu extrem fanden. Vor allem, sie kommt so plötzlich und
genau.
So komplett unerwartet und richtig. Dann so auf gewisse Weise so übermäßig, dass es in dem Moment wirklich ein Schock ist in gewisser Weise. Ich persönlich habe aber nichts gegen Brutalität. Insofern fand ich es eigentlich ganz nett.
Ja, also genau was du gesagt hast, trifft es auf den Punkt. Gerade weil der Film am Anfang so ruhig ist, wirkt das dann noch so viel exzessiver, dass es, fand ich wirklich beeindruckend und habe ich so noch in keinem Film gesehen. Und ist ein weiterer Höhepunkt in diesem Film.
Auf jeden Fall. Und auch insgesamt, was ich halt schön fand, war, dass man nicht wirklich weiß, wo der Film hingeht, in welche Richtung er führt. Man weiß nicht, was passiert. Und ich wurde alle 20 Minuten oder jedes Mal, wenn dann irgendwie so ein besonderer Wendepunkt war, hat es mich jedes Mal so überrascht, dass es dann wieder so weiterging. Und dann denkt man, okay, jetzt wird es wohl so verlaufen. Und dann ist es wieder in die andere Richtung gegangen. Und auch die allerletzte Szene beispielsweise war auch super. Ja, mehr will ich gar nicht dazu sagen.
Cool. Ja. Ich freue mich schon. Ich glaube, er kommt im Januar in UK auf DVD. Und
Ernsthaft? Ich glaube, der kommt ja erst in Deutschland in die Kinos im Februar.
Also ich habe ihn irgendwie bei Amazon UK gestern irgendwo schon bei den Pre-Orders gesehen. Vielleicht täusche ich mich auch, aber würde ja nicht überraschen, da er ja auch schon, als du in den Staaten warst, im Kino lief.
Und das ist jetzt schon ordentlich her.
Ich würde ihn mir fast im Kino anschauen.
Ich würde es auch gerne machen, aber als Vater von drei Kindern, und ich will mir im Kino auf jeden Fall Tintin angucken, aka Tim und Struppi, und weil der in 3D ist und ich irgendwie Bock auf den Film habe, und wenn ich es überhaupt mal ins Kino schaffe, dann eher den. Aber
ja, ist tatsächlich. Am 26. Januar kommt er in Deutschland in die Kinos, am 30. Januar gibt es die UK Blu-ray. Also da würde ich eher direkt, also man braucht dafür keinen Blu-ray-Player, da ist auch normal die DVD, völlig okay. Aber zwei Sachen, also wenn ich auch nur irgendwo lesen würde, dass der Film in Deutschland geschnitten ist, also auch besonders vor allem die Kinofassung, dann würde ich den nicht gucken, denn also zumindest nicht im Kino, denn diese plötzliche exzessive Gewalt ist schon ein wichtiger Punkt an diesem Film. Und es kommt stark aufs Publikum an. Also ich hatte jetzt halt relativ viel Glück, weil das Publikum die ganze Zeit die Fresse gehalten hat. Aber wenn da irgendwie an falschen Stellen Gelächter wäre, dann hätte es mich vielleicht rausgerissen.
Aber ich glaube, die Brutalität, sie ist ja nicht so wirklich on screen irgendwie, dass man jetzt so irgendwie einen Kopf hat, der dann so aufplatzt oder sonst was. Sondern es ist ja einfach nur die Art der Gewalt, die finde ich schockierend war.
Oh, also gerade das Erste passiert eigentlich sehr, oder?
Ja.
Ja, egal, okay, nein, ist egal. Aber ich finde es halt nur wieder erstaunlich, dass der deutsche Kinostart 4 Tage vor dem englischen DVD-Release ist. Lustig.
Okay, dann will ich mal weitermachen. Der nächste Film, den habe ich auch, wollte ich unbedingt im Kino sehen und habe es leider nicht geschafft und habe dann sehnsüchtig auch wieder auf den UK Amazon-Release gewartet, weil ich hatte sehr viele Erwartungen und das ist immer sehr gefährlich, weil meine Erwartungen wurden enttäuscht, was aber nicht heißt, dass der Film schlecht war und mich nicht trotzdem gut unterhalten hat. Und zwar geht es um den Film Hannah. Hat den jemand von euch gesehen?
Ja, habe ich gesehen.
Habe ich gesehen.
Ihr habt den beide gesehen. Also ich habe zu Hannah hatte ich den den Empire-Artikel gelesen, also das Review und viele Werbung und viel Gutes gehört. Und oft hatte man das Gefühl, das wird eine Mischung aus Kick-Ass, Bourne, Ultimatum. Ich glaube, Nikita hieß dieser Film mit dieser super Russen-Killerin, doch. Oder?
Ja, ja.
Und Ding, glaube ich. Ein bisschen Carrie noch. Und er fing auch so an, dass ich dachte, wow, und hat sich dann leider irgendwie, oder nicht leider, hat er sich in eine andere Richtung entwickelt. Kurz zur Handlung, Hannah ist ein Mädchen, was glaube ich 14 ist, oder im Film, ich weiß es nicht wirklich, aber also ein junges Mädchen, das von ihrem FBI oder CIA-Vater, der irgendwann mal undercover gegangen ist, weil irgendwas dirty ablief in der Spionszene, ist er abgetaucht in die irgendwo in die Wälder Sibiriens oder sowas oder Grönlands. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt explizit genannt wird in dem Film und zieht da seine Tochter groß und sie ist halt die Hyperkampfmaschine, also sie jagt selber, er bildet sie aus im Nahkampf und alles mit dem Ziel, dass sie eben eine bestimmte Frau töten soll. Und dann wird sie auf diese Mission geschickt, nachdem sie Jahre vorbereitet war. Und dann frage ich mich halt, das ist meine erste Kritik an dem Film, wenn man jemanden so perfekt versucht vorzubereiten für einen Kill, ist es doch logisch, dass das nicht funktioniert, wenn man sie komplett in einer Schneelandschaft aufwachsen lässt, wo sie vorher noch nie einen Computer gesehen hat, noch nie irgendwie Musik gehört hat und sonst was. Und wäre es nicht vielleicht möglich gewesen, mit ihr irgendwo in einer Stadt auch unterzutauchen und sie zumindest mit der Zivilisation in irgendeiner Weise in Berührung kommen zu lassen, damit sie nicht wie so einen Fantasy-Wesen, was aus einer anderen Welt kommt, in unserer Welt ankommt und alles mit großen Augen anguckt. Das ist so ein Ding, was ich etwas seltsam fand. Aber genau dieser Punkt nimmt da nämlich doch einen ziemlich dominanten Stelle ein in dem Film, nämlich dass man merkt, dass die Hannah selber eben ein bisschen auf der Strecke geblieben ist und dann mit auf ihrer Flucht über die halbe Welt mit einer sehr geil oberflächlichen amerikanischen Familie, die auf Sommerurlaub ist, in Berührung kommt, mit einer Tochter, die saugeil ist, weil sie extrem jugendlich ist, sage ich jetzt mal, sehr pubertär ist. Und dann schwingt der Film von Bourne Ultimatum auf einmal zu irgendeinem Rogue-Movie Ding, aber bleibt dann doch immer wieder spannend und hat mir im Großen und Ganzen eigentlich sehr gut gefallen, auch wenn ich irgendwie mit was anderem gerechnet hätte und mich erstmal auf diesen Tempowechsel einlassen musste. Wie seht ihr das?
Du hast natürlich recht, was diese Landschaft angeht. Die andere Frage ist, wenn du in der Lage bist, ein Kind zu so einem Killer herzutrainieren, muss ja bedeuten, dass du selbst auch ziemlich badass drauf bist. Warum hat er sie nicht einfach selber umgebracht?
Ja, also es ist ja was ich nicht spoilern will, was man am Ende erfährt, was eventuell erklärt, warum er es lieber sie hat machen lassen und ja, nicht selber.
Aber gut, aber das ist halt einfach der Plot von dem Film. Den fand ich schon ganz gut, vor allem, weil es halt nicht so gängig ist, dass man diese Kinder hat. Ich glaube, das letzte Mal war Kick-Ass, wo du die Tochter von Nicolas Cage, wo sie so richtig die Leute zusammengeklatscht hat. Und insofern fand ich das die Idee an sich super. Der Trailer sah ein bisschen mehr versprechender aus, als der Film letztendlich war. Aber ich würde ihn mir schon auf jeden Fall, also ich fand ihn schon sehr unterhaltend.
Ja, also unterhalten fand ich ihn auch, aber all die Kritikpunkte, die du angesprochen hast, ich glaube, solche Leute fallen dann noch irgendwie 15 Mal mehr auf, wenn man noch nicht mal weiß, wie irgendwie der Bahnautomat zu bedienen ist, obwohl andererseits das passiert.
Wenn man nicht mal weiß, was eine Bahn ist.
Ja.
Wenn man eine Bahn zum ersten Mal sieht und sie anguckt wie ein Außerirdischer. Alien.
Genau. Genau, und in jeglicher Smalltalk-Situation geht man doch völlig unter. Also das ist dann ungefähr so, als ob man mich anlabert auf Fußball und ich habe keinen Plan.
Nee, aber das ist auch, er hätte nicht mal in eine Stadt ziehen müssen. Was er machen hätte können, ist einen verfickten Laptop mit irgendeiner Satelliten. Da gibt es doch auch sichere Möglichkeiten, wo man ihn nicht aufspüren kann, wenn man nicht weiß, wo er ist und was für ein Rechner ist. Doch nicht so, dass jeder Rechner auf der Welt vom FBI überwacht wird. Oder vielleicht doch. Dass er ihr anhand von Bildern und von Filmen die Welt erklärt, dass er sie Spielfilme gucken lässt, damit sie weiß, was in der Welt passiert. Man muss ja heutzutage, der Carsten ist ein gutes Beispiel, man muss nicht mehr unter Menschen sein und vor die Tür gehen, um an der Welt teilnehmen zu können.
Oder angezogen sein.
Genau. Genau. Aber gut, Carsten, oder möchte noch jemand was zu Hannah sagen?
Ich weiß gar nicht mehr, war das der Film, der auch zum Schluss in diesem komischen Freizeitpark in Berlin oder irgendwo in der Nähe
von... Gibt es den eigentlich, dieses Grimm-Park, also wo so Märchenhäuser sind und so?
Ich glaube, das ist auch tatsächlich dieser Freizeitpark, der diesem Typen gehört, der jetzt irgendwie im argentinischen oder im brasilianischen Gefängnis sitzt, weil er irgendwie Drogen transportieren wollte. Hast du mir nicht sogar von den Typen mal erzählt?
Ich weiß nicht.
Gibt es eine Dokumentation über den?
Nee, muss jemand anders gewesen sein.
Ah, okay.
Aber, Carsten.
Ja, okay. Der nächste Film, von dem ich erzählen wollte, ist Kung Fu Panda 2, auch schon ein bisschen länger her, aber war auch eher ein größerer Release, den ich allerdings nicht in 3D gesehen habe. Weil, keine Ahnung, Geld sparen. Kung Fu Panda 2, ich meine, es ist also erstmal, mir hat Kung Fu Panda 2 sehr gut gefallen. Schlecht am Film ist, er hat weniger Humor, dafür mehr Action. Trotzdem kommt Humor nicht zu kurz, so kam es mir zumindest vor, es gibt relativ viel zu lachen. Super oder einzigartig an dem Film fand ich die Zeichenstile, die unterschiedlichsten Zeichenstile, die dabei vorkamen. Besonders herausstechend war, dass zum Beispiel Rückblenden immer in einem, ja, ich kann diesen Zeichenstil gar nicht beschreiben, aber nicht mehr 3D gerendert, sondern in einem 2D-animierten Stil rüberkam. Und
so wie das Intro vom ersten?
Oh, an das kann ich mich nicht mehr erinnern. Und aber
das Outro.
Das Outro vom ersten, da kann ich mich leider beides nicht mehr dran erinnern. Aber ja, vielleicht, also es war zumindest keine 3D-Grafik mehr, sondern es wurde tatsächlich schönartig mit der Hand gezeichnet, auch in einer Stilrichtung, die ich ziemlich toll fand. Weiterhin von einem technischen 3D-Aspekt auch ist der Film unglaublich bunt. Also was da mit Lichteffekten und Explosionen und so gehandhabt wird, macht irgendwie Spaß hinzugucken. Kanonen, die abgefeuert werden, hinterlassen halt eine wunderschöne, fast schon feuerwehrartige Spur im Himmel und all solche Sachen. Zur Story, wo es im ersten Teil ja noch drum ging, dass halt dieser Panda mehr oder weniger unfreiwillig als neuer Super-Kung-Fu-Master gekürt wird und er dann selber seine jetzige Rolle im Leben finden muss, geht es im zweiten Teil. Und ich frage mich, ob das zum Beispiel bei Star Wars auch so ist, darum, dass er etwas über seine Vergangenheit herausfinden will. Also er will wissen, woher er kommt und wer seine tatsächlichen Eltern sind und so weiter und so fort. Dabei entsteht oder trifft er natürlich auf einen weiteren Bösewicht, der eigentlich vorhat, komplett China zu übernehmen, aber auch einen ganz persönlichen Grund hat, warum er gegen den Hauptdarsteller arbeiten muss. Kurzum, der Film hat ein bisschen weniger Humor als der erste Teil, wenn ich mich zumindest an den ersten Teil richtig erinnere. Trotzdem gibt es immer noch recht viel zu lachen. Dafür gibt es bedeutend mehr Action-Szenen. Technisch also was halt die Grafikqualität angeht, so bescheuert das klingt, gibt es an dem Film absolut nichts zu meckern. Ich fand das sehr toll an vielen Stellen. Es sind ein paar abgefahrene Schauspieler dabei, unter anderem Jean-Claude Van Damme, der einer Figur seine Stimme verleiht. Obwohl, ja, im deutschen Namen kriegt man dann davon nichts mehr mit. Mir hat der Film gut gefallen. Hat den sonst noch irgendwer gesehen?
Noch nicht.
Nee, ja. Wollt ihr ihn euch noch angucken? Oder habt ihr noch irgendeine Frage dazu?
An sich, ich persönlich nicht. Ich werde ihn mir schon anschauen, wahrscheinlich mit meiner Freundin. Alleine, so gut ist er dann auch wieder nicht. Also kann ich mir vorstellen. Ich fand den Einser okay, aber ich bin jetzt
gespannt. Ich bin immer skeptisch bei so Sequels von Pixar, obwohl der Film ja sehr gut sein soll. Also er hat ja zumindest gute
Reviews bekommen. Es ist, glaube ich, kein Pixar-Film.
Kein Pixar, es ist, glaube ich, DreamWorks oder so.
Ach so, stimmt.
Okay. Ja, also Pixar-Filme sind meistens schon meiner Meinung nach, von einem ganz anderen Kaliber.
Ja, na, ich weiß nicht. Also ich fand, dadurch, dass ich das verwechselt habe jetzt zum Beispiel, das sagt ja auch schon was.
aber gut. Also Cars fand ich halt super scheiße. Den zweiten habe ich mir nicht angeschaut. Aber sonst, das Pixar-Zeug ist schon ziemlich krass. Also ich weiß nicht, die DreamWorks-Sachen, ich bin mir nicht mehr sicher, ob
ich das den ersten Shrek fand ich, hat alles platt gemacht, was vorher von Pixar rauskam, damals. Jetzt kamen sich die anderen Teile, waren scheiße, aber der erste Shrek war hilarious.
Ja. Das stimmt, aber ich finde, der Shrek war auch nicht wirklich für Kinder. Also es war schon doch irgendwie für eine ältere Zielgruppe, hatte ich das Gefühl, im Gegensatz zu dem Pixar-Zeug, was wirklich durch alle durchgeht. Und da ist man dann, ist es, denke ich, um einiges schwieriger, dann einen Film zu machen, der da funktioniert.
Ja, also was man halt bei Kung Fu Panda 2 eben hoch anrechnen kann, finde ich, dass er halt eine Welt eröffnet, die es so sonst zumindest, also ich nicht in allzu vielen Filmen sonst noch sehe. Ich meine, wie viele Kung Fu Filme gibt es noch? Und das nächste ist, was man halt denken könnte oder was halt eher ungewöhnlich oder ist so das Besondere daran, dass sie halt wirklich sich im Tierreich voll bedienen. Also was da halt alles an Tieren vermenschlicht wird, ist schon ungewöhnlicher als im Vergleich dazu zu all dem Spielzeug, das in Toy Story vermenschlicht wird. Dieser Vergleich hinkt, glaube ich, auch schon wieder an jeder Ecke. Aber ich bin relativ begeistert. Was man noch vielleicht noch erwähnen kann, der Film war zumindest super erfolgreich. Und es wird, glaube ich, sehr definitiv auch noch einen dritten Teil geben. Und wenn man den Originalton sich noch reinzieht, dann hört man nicht nur Jean-Claude Van Damme, sondern halt auch noch die sonstige Besetzung, die ja jetzt auch nicht gerade schlecht ist, wie Angelina Jolie oder Gary Oldman oder.
Okay. Jakob, du bist wieder dran.
Okay, jetzt würden noch Attack of the Block, den ich ja eh schon angesprochen hatte, insofern, und ich habe ihn nicht fertig geschaut, ich denke, insofern ist das hinfällig. Ich würde dann gerne von Boss erzählen. Das ist eine neue TV-Show, die auf Stars läuft. Ich bin mir nicht sicher, was ich sonst schaue, was von Stars komme. Ich glaube, eher weniger. Somit umso überraschender, dass ich jetzt da so begeistert bin von. Und zwar geht es um Boss, um den Bürgermeister von Chicago und wie der seine Macht und so weiter benutzt, um eben Geschäfte und in den Ablauf der Stadt und der Verwaltung der Stadt eben zu beeinflussen. Und was halt sehr schön ist, dass man immer diesen extremen Kontrast hat zwischen was vor den Kameras passiert und was dann hinter den Kulissen passiert. Sprich, er hält irgendwie eine Rede und es ist alles super positiv und bla bla. Und dann hinterher stellt sich raus, dass es alles praktisch nur Fake war und in Wirklichkeit ist er ein totales Arschloch und ein unmöglicher Typ an sich. Aber halt so ein richtiger Macht-Alpha.
Wer spielt ihn denn?
Ich habe es gerade gelesen, ich bin begeistert.
Kelsey Grammer, es ist der Hauptdarsteller von Frasier, er ist Frasier sozusagen. Ich habe Fraser damals nicht weiter gesehen, aber er war mir immer ein sehr sympathischer Typ und ist ein sehr guter Schauspieler und er hat halt einfach Charakter. Und er trägt auch die Show eindeutig. Der ganze Film ist in einem sehr flachen Fokus geschossen, was auch sehr ungewöhnlich ist. Und ich glaube auch sehr viel also die Kamera ist immer so leicht in Bewegung und so, was auch interessant ist. Und er hat eine ganz komische Stimmung, eine sehr eigenartige. Außerdem, was sich noch herausstellt, auch ziemlich am Anfang im Film, dass er eben eine Krankheit hat, die so was Ähnliches wie Alzheimer oder Parkinson. Und er hat halt nicht mehr lange Zeit. Und das ist praktisch so der Hintergrund der Serie. Und genau, im Vordergrund laufen halt diese kleinen Sachen ab mit irgendwelchen Problemen, was weiß ich, mit der Müllabfuhr oder solche Sachen. Die Serie ist jetzt erst vor 2 Wochen angelaufen, also es gibt erst 2 Episoden.
Sieht sehr vielversprechend aus. Ist es denn episodisch oder gibt es da auch irgendwelche echten Gefahren oder Intrigen oder ist es mehr sowas wie, West Wing oder sowas? Also eher eine Satire auf die Politik als eine 24-mäßige Spannungsserie.
Also West Wing. Es ist dunkler als West Wing insofern, dass, ich meine, in West Wing hast du die ganzen Leute, die da mitspielen, sind ja praktisch Helden, mit denen kann man sich identifizieren und so. Sie versuchen alle das Beste und es ist so ein tolles Team und alles sehr positiv. Und bei Boss hast du halt, ihn ist erst praktisch die Hauptfigur und er hat auch noch so 2 Handlanger oder was. Aber selbst mit denen hat er keine wirklich gute Beziehung. Er hat eine scheiß Beziehung zu seiner Familie auch und es ist alles sehr eher negativ. Okay. Und die Handlung, also seine Krankheit, die es gibt, wie gesagt, jetzt erst 2 Episoden, die kommt halt immer wieder zum Vorschein oder halt wird wieder angesprochen. Und dann gibt es insgesamt noch größere Handlungsstränge, die sich über mehrere Episoden ziehen, aber dann auch wieder in jeder Episode kleinere Sachen, auf die sie sich ein bisschen konzentrieren. Aber es ist nicht wirklich episodisch.
Okay.
Ja, ich muss ja sagen, Frasier zähle ich ja zu einer meiner Lieblings-Sitcoms oder Comedy-Sendungen, weil halt hauptsächlich der Kelsey Grammer halt schwer, ich dachte immer, der spielt sich selbst. Und wenn ich ihn mir jetzt so, also ich auf der Wikipedia-Seite sehe ich, also das alles, was ich von dieser Show weiß, sehe ich halt dieses Titelfoto, wie er halt so leicht von unten beleuchtet und stark gezeichnet böse dreinguckt. Und ich kann mir Kelsey Grammer nicht wirklich als böse oder als fiese Person vorstellen. Aber jetzt, wo du es angesprochen hast, will ich das unbedingt sehen.
Ja, also er ist unfassbar. Wirklich, also er ist auch teilweise leicht cholerisch und flippt aus und überhaupt nicht lustig drauf. Also das ist so ein Typ, man ist erst praktisch wirklich so ein amerikanischer Mayor, wie man sich vorstellt, so ein Machthai, ja? so ein Arschloch einfach. Und er spielt es halt super.
Da bin ich bin begeistert. Ich wusste davon gar nichts und ist jetzt auf der Liste von, habe ich noch nie was von gehört, bis ich muss jetzt alles in Bewegung setzen, damit ich das irgendwie erleben kann, nach oben gerutscht.
Ja.
Okay.
Wie was ähnlich. Ich habe auch nichts davon gehört und auf einmal war es da und dachte mir, ja gut, der Kelsey Grammer, Hammer-Typ und hat mich aus den Socken gehauen.
Dann will ich mal, also ich werde mir das wohl auch mal geben, aber ich warte bei so Serien dann doch immer gerne, bis die erste Season fertig ist, dass man in einem Rutsch durchgucken kann. Jetzt ist die Frage, soll ich als nächstes ein Guilty Pleasure oder eine beliebte Show, die schon mal im Podcast von jemand angesprochen wurde, vorstellen?
Ich bin für Nerd.
Oh, mir ist egal, ich bin entscheidungsfaul.
Du bist entscheidungsfaul, okay. Also selbst zu faul, um eine Entscheidung zu treffen, du musst nicht mal aufstehen dafür. Aber dann mache ich, dann hat Jakob dich überstimmt. Guck, Carsten, so ist es mit den Nichtwählern.
Ja,
stimmt. Wer nicht seine Stimme hören lässt, der wählt rechts. Nein, kleiner Scherz. Ja, dann ist es die Nerdshow. Und zwar, sie wird den meisten, also ich hoffe mal, Jakob, dass sie dir auch ein Begriff sein wird. Dem Carsten ist sie ein Begriff, das weiß ich. Aber ich möchte sie doch auch mal hier im Podcast nochmal erwähnen, da sie Felix Deutschland damals, als er zu Gast war, erwähnt hatte. Und zwar Community.
Ah.
Da bin ich inzwischen recht weit. Jakob, ist dir das ein Begriff?
Ja, ich habe es angefangen, aber dann auch wieder aufgehört.
Okay, da bin ich gleich gespannt auf deine Meinung. Also Community ist so eine Serie, die gucke ich immer, wenn gerade sonst nichts, keine neuen Folgen oder nichts rausgekommen ist, was einem bei der Stange hält, weil Community ist, was damals sehr schön als Beispiel gegeben wurde, so ein bisschen wie Simpsons, sprich, es kommt nie so, dass man am Ende einer Simpsons-Folge sagt, boah, jetzt bin ich ja echt gespannt, was die nächste Woche machen. Aber man guckt eben, man kann sich's herrlich nebenbei angucken. Eine Folge geht auch nur 20 Minuten. Und um es mal kurz zusammenzufassen, es geht um eine Study Group, also eine Lerngruppe in einem Community College. Das ist praktisch sowas Ähnliches wie bei uns, glaube ich, die Volkshochschule. Also wo man allerdings auch einen richtigen Schulabschluss holen kann, aber egal wie alt man ist und was man vorher so gemacht hat. Und man kann, es ist nicht unbedingt, die Gewinner des Lebens sind da jetzt nicht unbedingt drauf. Was mir an der Serie sehr gut gefällt, sind die extrem vielen Anspielungen auf die Popkultur und vor allem auch der Cast. Da ist einerseits dieser, man verzeiht mir, dass ich den Namen jetzt nicht parat habe, dieser Asiate, der auch in Hangover mitspielt und ja, den ich super. Echt liebe in dieser Serie. Also er ist wirklich zum Schreien.
Der spielt übrigens auch in Transformers 3 mit.
Oh, genau, okay. Das ist auch
ist der einzige.
genau, das ist der Höhepunkt von vom ganzen Film. Ken Jeong heißt er, oder Ken Jeong.
Der auch, wie wir es von Carsten wissen, nebenbei auch noch Chirurg ist.
Ja, der ist Arzt. Also ich glaube sogar
Chirurg. Ohne Scheiß. Ja.
Aber ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass der noch praktizierend ist, wenn der nebenbei mal so Community und so Sachen macht.
Da hat er kein Problem mit.
Unglaublich.
Das asiatische Supertalent.
So wie man also was das Geile ist, dass er auch wirklich, also um die Rolle zu spielen, so wie er sie spielt, muss er extrem selbstbewusst sein, weil er auch manchmal so einfach nur in Unterhose irgendwie reinschlittert und über sich selber sagt, dass er das so ein bisschen neidisch sagt er zu dem Hauptprotagonisten so, ach, wenn ich du wäre, ich würde alle Mädels abschleppen, aber ich habe ja einen Körper wie ein Fünftklässler und wenn man ihn dann sieht mit seiner gedrungenen Gestalt und so, es ist so saulustig und er hat so einen geilen Blick immer drauf in der Serie. Und verhält sich so, es ist herrlich. Außerdem, als großer 80s-Fan und Chevy Chase-Vergötterer bin ich natürlich happy, dass Chevy Chase dabei ist. Es ist halt wie in so einer Serie natürlich sehr oft sind jede Menge Klischee-Rollen klar verteilt. Und der eigentliche Held der Serie ist Abed, ein Pakistani ist es, glaube ich, der aber im Gegensatz zu einem Klischee, würde man jetzt vielleicht denken, ein Terrorist oder ein Frauenfeind. Nein, er ist der Übernerd. Er ist so Nerd, dass er praktisch nur in Metaebenen referiert an Serien, Filme und auch die ganze Zeit diese Situation so kommentiert, als wären sie eine Szene aus einer Serie, was sie ja wiederum sind, worauf ihn die anderen wieder ansprechen und so weiter. Es ist einfach brillant gemacht und bringt großen Spaß, ist sehr episodisch, also auch sehr experimentell. Es gibt dann immer, wahrscheinlich dann auch in der dritten Season wieder, in jeder Season eine Paintball-Folge, die wie ein Actionfilm gedreht ist. Auch die Vorstellung, dass es auf einer Schule ein Paintball Veranstaltung gibt, einen großen Paintball-Wettbewerb, wo praktisch überhaupt kein bisschen nachgedacht wird, dass ja die Schule danach aussieht wie ein Schlachtfeld, was ist nämlich was der Fall ist. Und da gibt es auch eine Gesamtfolge, die mit Stop-Motion aufgenommen ist, mit Knetmännchen. Also es ist wirklich jedem, der für kurzweiligen Humor und gerade mal ab und zu was für zwischendurch braucht, kann ich Community nur wärmstens ans Herz legen. Jetzt habe ich einen kleinen Carsten gehabt.
Ja, bitte, bitte. Also ich kann auch ein paar Sachen zu Community erzählen. Damals hat das ja schon der Felix Deutschland uns ans Herz gelegt. Und zwar habe ich leider bisher nur die erste Season gesehen. Und es ist schwierig, weil manchmal, also zum Beispiel, du hast ja gesagt, du findest diesen Abed, heißt der, glaube ich, sehr lustig. Abed zündet bei mir nicht. Ich weiß nicht warum, aber über ihn lache ich nicht wirklich. Vielleicht, ich kann nicht wirklich erklären, woran es liegt. Die stärkste Folge, und dazu muss ich sagen...
Hast du die Goodfellas-Folge schon gesehen?
Genau, die ist aus dem ersten Season. Und wenn die Goodfellas-Folge ist die, wo Abed anfängt, das Hühnchen, das Huhnteilchen-Imperium zu gründen, oder?
Genau.
Ja, ich muss sagen, das war die beste Folge, die ich von dieser Serie bisher gesehen habe. Und da ist mir dann aber auch aufgefallen, weil die Folge ein bisschen anders ist. Die hatten eine komplette Story. Sie fing irgendwie vorne an. Es war nicht nur Schabernack. Und dann zündet diese ganze Comedy-Geschichte. Sonst finde ich es amüsant, aber nicht wirklich so lachend, dass mir die Luft wegbleibt.
Tue ich ja nie übrigens. Also ich lache nie bei Comedy-Sachen wirklich. Also ganz, ganz selten mal. Aber ich finde es einfach entertainend und lustig.
Ja, streite ich absolut nicht ab. Also ich finde es auch unterhaltsam, aber nicht zu einem Niveau, wo ich sagen würde, oh, jetzt muss ich mir dringend noch die zweite Season sofort kaufen, sondern wenn ich irgendwann mal bei Zavi oder sonst wo oder Amazon sehe, ah, hier Community Second Season, irgendwie 33% runter, dann sage ich, oh, okay, zuschlagen. Aber nicht, dass ich so heiß dahinterher bin.
Jakob, warum hast du sie nicht mehr weitergeguckt? Da hast du doch bestimmt auch was zu sagen.
Ja, also erstens finde ich die Zusammensetzung der Darsteller finde ich sehr schrecklich. Es ist dieses typische Diversity-Amerika. Ja, wir brauchen von jedem einen. Ja, einen Asiaten, einen Inder, einen ein paar Dunkelhäutige, vielleicht noch einen Mexikaner. Dieses typische, ja, dieses von jedem was dabei. Das finde ich immer so ein bisschen... Wenn es natürlich zusammenkommt, dass es dann solche Leute dabei sind, wo es dann noch Sinn macht, okay. Aber in dem Fall war es mit Sicherheit nicht so. Dann außerdem hat es, finde ich, den Sitcom-Charakter ein bisschen zu stark. Sprich, es hat sogar dieses Gelächter im Hintergrund.
Kann das Nein, das, sonst würde ich es mir nicht angucken. Das ist für mich der K.O.-Schlag. Genau,
das ist der absolute Disqualifier. Ja. Dann, dass die Handlung eben episodisch ist, hat mir nicht besonders zugesagt. Die Darsteller, außer abgesehen vom Ken Jeong, waren auch nicht wirklich mein Fall. Und die Art vom Humor, es ist halt so dieses In-Your-Face-Comedy, finde ich. Es ist, mit was ist es vergleichbar? Das, was sehr viele Leute mögen, wo ich mir jetzt vielleicht ein paar Feinde mache, ist natürlich Two and a Half Men. How I Met Your Mother und wie heißt die andere Show? Irgendwas mit so Scientific.
Big Bang Theory. Big Bang Theory, ja. Oh.
Genau. Und ich finde, es reiht sich so zu denen so ein bisschen ein und ich finde die Shows alle absolut schlimm. Wobei es von diesen fünf Shows wäre es wahrscheinlich die ich mir noch am ehesten anschauen würde. Ich habe viel Gutes davon gehört. Ich kann mir vielleicht vorstellen, dass es später sehr viel besser wird. Aber die ersten 5, 6, 7 Folgen haben mich einfach nicht überzeugt.
Also mir sind ein bisschen die Leute ans Herz gewachsen. Und ich finde gerade, was du, also mit diesem ethnischen Diversity und so, damit spielen die ja auch sehr geil rum. Ich glaube sogar, in der zweiten Season ist es ja so, dass der, ich habe schon wieder seinen Namen vergessen, der Asiate nicht mehr Lehrer ist, sondern Schüler ist, weil er gefeuert wird. Und er will unbedingt bei denen in die Study Group und ich weiß es nicht mal, aber ich könnte mir vorstellen oder kann mich nicht mehr richtig erinnern, aber es würde mich nicht verwundern, wenn sie nicht auch zur Sprache gebracht hätten, dass er gut reinpassen würde, weil sie dann alle ethnischen Dinger in der Gruppe haben und politisch korrekt sind. Sprich, solche Sachen machen sie ja am besten, also der Dialog zwischen dem Hauptprotagonisten, also dem Schönling eigentlich, und dem Schwarzen, als der Hauptprotagonist den Schwarzen überreden will, dass er doch ins Football-Team gehen soll. Und er sagt zu ihm, you have to play football, it's in your blood. Und dann sagt der Typ, that's racist. Und dann sagt er, it's in your soul. Und dann sagt er, that's even more racist. Und er so, in your eyes? Und er so, that's gay. Und dann sagt er, that's homophobic. Und dann sagt er wieder, that's in my blood. Und dann sagt der andere, hey, that's racist. Und das ist so geil. Das ist einfach eine teilweise sind es halt sehr geschliffene Dialoge. Und die Spaß bringen. Aber wie gesagt, ich bin auch nicht so, dass ich sie so auf einen Thron hebe, wie es Felix damals getan hat. Aber für mich ist es so die perfekte. Ich finde, man kann sie super gut vergleichen mit 30 Rock.
Auf keinen Fall.
Doch.
30 Rock ist so viel besser.
Ja, natürlich. Also 30 Rock ist eine völlig andere, also eine
Dimension.
Nein, also 30 Rock hat eine ähnliche Struktur. Ist auch praktisch episodisch und hat auch
viel besser geschrieben.
Mir gefällt Dirty Rock auch besser, um das mal vorauszusagen. Aber mir gefällt, ich weiß nicht, ob mir 30 Rock besser gefallen würde, wenn sie nicht Alec Baldwin hätten, weil Alec Baldwin für mich in 30 Rock so genial ist. Ja. Und ohne seine Fresse und seine sexistischen Sprüche und seinen selbstverliebten Style weiß ich nicht, ob ich so abfahren würde auf 30 Rock. Weil sonst sind die Charakter genauso diverse und übertrieben wie in Community. Also Tracy Morgan, der die ganze Zeit, stereotypischer kann man es ja gar nicht machen. Und dann dieser Homo-Fürst, dieser Page oder was auch immer das ist, der die ganze Zeit verarscht wird. Also der so naiv und doof ist, wie man gar nicht sein kann.
Klar.
Aber das ist ja eben, ich finde, bei 30 Rock ist es eben genau das, dass es so übertrieben ist, dass es schon wieder gut ist. Und sie gehen halt so in diesen kompletten Übermodus, ja. Und bei Community ist aber dann doch alles sehr mäßig. Es ist jetzt nicht so, dass sie jetzt, blasen wir die Leute aus den Socken, ja, weil wir jetzt was ganz Krasses bringen. Sondern es ist doch alles sehr gemäßigt. Ich finde, es ist alles ein bisschen aufgesetzt. Es ist auch dieser Dialog, den du jetzt gerade genannt hast. Das ist natürlich ein witziger Dialog, aber es ist sehr unnatürlich.
Eine Sache, also Community finde ich ansonsten amüsant, aber bei einer Sache muss ich häufig wegschalten. Und ich weiß nicht, ob das so ein immer wiederkehrender Gag ist, aber ich habe ihn, also im Abspann Football-Typ und der Abed heißt der, glaube ich.
Beiden
machen,
Nerds,
ja, genau, die fangen irgendwie manchmal an zu singen und zu tanzen. Das ist bei mir so ein leichtes, ja, bescheuerter Begriff, aber so ein Fremdschämen-Gefühl. Das mag ich nicht wirklich. Aber sonst ist Community ganz okay. Ein Problem, das ich sonst noch habe, ist diesen Hauptdarsteller, den finde ich relativ schwach. Also wenn wir das zum Beispiel mal mit Liz Lamb vergleichen, die ist irgendwie aktiver. Sie versucht irgendwie selber mehr zu machen. Und der Hauptdarsteller in Community, weiß ich nicht, er hat schon fast eine Nebenrolle. Kommt es mir zumindest so vor. Aber das kann auch nur mein persönliches Erkennen von der Show gewesen sein.
Okay.
Aber sonst auch nochmal Gratulation an Jakob, so in einem Abwasch wirklich alle sehr erfolgreichen Sitcoms abzusägen, als kann ich nicht leiden. Ich meine, was hat
da bin ich aber auf sowas von auf seiner, ich kann mit diesen ganzen, also Computerlachen, da bin ich sowas von auf seiner Seite. Ich kann mit diesen ganzen Studio aufgenommenen eine Punchline nach der anderen bringenden und diesen Laughter-Tracker, da bin ich aber sowas von null interessiert. Deswegen, ich habe auch noch nie eine Folge How I Met Your Mother. Ich habe ganz viele Leute in allen möglichen Foren gehört, oh, How I Met Your Mother, musst du dir unbedingt angucken. Und dann habe ich gedacht, ich muss mal gucken, vielleicht ist das ja was für mich, auf YouTube danach geguckt und nur eine Szene gesehen und dieses Lachen und diese oh, und jetzt kommt er rein, bla bla, ist entering the room. Und dann fertig, keine Chance. So eine Serie, egal wie gut sie geschrieben ist, keine Chance. Da ist 30 Rock das Einzige, wenn die diesen scheiß Laughter-Tracker hätten, goodbye.
Ja gut, aber auch die sonstigen, die du genannt hast, also Big Bang Theory ist jetzt auf keinen Fall schlecht. Also kann man sehr gut gucken an diesen
Lachen. Das ist doch subjektiv.
An eben.
Ja, ja, klar.
Absolut scheiße, ja.
Okay, oder ich formuliere das mal um. Im Vergleich zu anderen Comedy-Sendungen wie zum Beispiel True Love, bieten solche Serien wie, was du ja auch schon angeschrieben hast, wie Community oder Big Bang Theory, ja, Two and a Half Men kenne ich jetzt leider nicht so gut, aber relativ viel Ungewöhnliches. Also ob das jetzt epische Handlungen auf 20 Minuten verkürzt sind, also die sind alle sehr modern. Wenn wir das zum Beispiel mal vergleichen mit der älteren Tim Allen hier Home Improvement Show, die war relativ gleich. In jeder Folge, damals in den 90er Jahren war das völlig okay. Heutzutage wird das schwieriger, sich nochmal die ganzen Folgen anzugucken. Denn die Folgen drehten sich immer darum, Tim macht irgendwas, seine Frau verbietet es ihm, er macht es trotzdem, am Ende kommt es raus, Tim entschuldigt sich, zwischendrin unterhält er sich noch mit seinem Nachbarn. Dieser Aufbau, der ist dann relativ gleich und am nächsten Tag in der nächsten Folge ist wieder alles resettet und es beginnt wieder bei Null und der Aufbau ist wieder identisch. Gerade das findet man bei den moderneren Sachen wie Community, 30 Rock und so weiter nicht so. Und aber ist vielleicht, ich weiß nicht, ob das jetzt nur mein persönliches Empfinden so ist oder ob das tatsächlich so ist, dass das halt einfach modernere Serien sind. Schwer zu beschreiben.
Ja, natürlich, wenn du es nach hinten raus vergleichst, also mit den schlechteren Sachen, dann sind es natürlich alles sehr gute Chancen. Aber wenn du es nach oben hin vergleichst, zu meiner Meinung nach wirklich guten Comedy-Sachen, wo ich nicht jede Punchline von 50 Meter Entfernung kommen sehe, weil der ganze Dialog überhaupt keinen Sinn ergeben würde, wenn nicht zum Schluss eine Punchline käme, ja? Und das ist für mich auch so, das ist einfach schlecht geschrieben. Für mich, sehr gute Comedy-Shows sind beispielsweise, wie heißt es? Jetzt fällt es mir nicht ein. Also Modern Family ist jetzt eine der neuen Serien von
Curb Your Enthusiasm findest du wahrscheinlich auch gut.
Curb Your Enthusiasm finde ich super und natürlich Arrested Development. Ja, ist für mich absolut königlich. Weil ich dort überhaupt nicht weiß, wann jetzt der Witz kommt und manchmal, es kommt halt einfach aus dem Nichts. Und es sind nicht immer diese sehr gleich aufgebauten oder ähnlich aufgebauten.
Hast du denn das englische Office geguckt?
Ja, habe ich auch geschaut. Fand ich auch super.
Ah, okay. Der Mann hat
Extras. Extras finde ich super. US Office fing gut an, wurde immer schlechter. Ich finde US Office jetzt genau auf dem Niveau, was du vorhin gesagt hast, dieses Jahr, man kann ab und zu mal reinschauen. Aber man wird jetzt nicht jedes Mal neu weggeblasen.
Habt ihr denn den anderen, ich sag mal neuen oder jetzt wirklich neuen, seit wenigen Wochen erst laufenden Comedy-Sendungen mal eine Chance gegeben? Ich denke, da ist dann sowas wie Two Broke Girls oder Last Man Standing. Habt ihr davon schon mal irgendwas gehört oder euch angeguckt oder so?
Gehört, aber nicht angeschaut. Ich muss ehrlich sagen, ich bin sehr vorsichtig. Teilweise ist die Hälfte der Entscheidung, ob ich jetzt das anschaue oder nicht, ist schon der Kanal. Wenn es auf einem Kanal läuft, von dem ich weiß, dass da in der Regel nur Rotze läuft, dann bin ich da sehr, sehr skeptisch.
Ja, okay, also Two Broke Girls, nur um es dann auch noch kurz abzuschließen, geht halt darum, dass es zwei Mädchen gibt. Ein Mädchen war vorher super reich, arbeitet jetzt in einem Diner in so einem Minimum-Wage-Job. Ich glaube, hat keinen Love-Track, ist, finde ich, recht gut. Und Last Man Standing ist die neue Tim Allen-Comedy mit Tim Allen als einziger Mann in einem Haus, komplett mit Mädels. Also seine Frau und er hat halt, ich glaube, drei Töchter oder so. Beide recht erfolgreich.
Ich werde es mir mal, denke ich, vielleicht mal anschauen. Ich find auch Serien problematisch, die immer so einen sehr komplexen Aufbau haben, wo immer was ganz Besonderes ist. Ja, jetzt haben wir hier, das ist der Typ und ganz komische Situationen, der jetzt gerade ist. Ich meine, dass man dann daraus eine Show macht, ist, denke ich, nicht so die große Kunst. Wenn man jetzt eine Show hat, in der es eigentlich um nichts geht, einfach nur um normale Leute
und
es
trotzdem schafft. Das klingt ja schon nach Seinfeld.
Ja, zum Beispiel Seinfeld. Ja, wenn man es trotzdem schafft, dann das lustig zu machen, da ziehe ich dann den Hut. Da muss ich sagen, Wahnsinn. Top.
Ja, wir müssen echt weitermachen, weil ich muss bald aus dem Haus. Deswegen ist Carsten ja jetzt dran.
Okay, dann schmeißen wir mal einen Film rüber, der, glaube ich, noch nicht mal eine Wikipedia-Seite hat. Kennt ihr Helden des Polarkreises?
Nein.
In der Überraschungspremiere gesehen. Ist ein finnischer oder eine finnische oder norwegische Road-Movie-Comedy, wo es darum geht, dass ein Typ von seiner Frau verlassen wird, wenn er in dieser Nacht, also in der Nacht von Samstag auf Sonntag, keine Digibox auftreibt. Eine Digibox, so wird sie in dem Film genannt, ist eine Art DVB-T-Receiver, würde ich ihn mal hier nennen, der deshalb gebraucht wird, weil in Finnland das analoge Fernsehen abgeschaltet wird und die Freundin möchte am nächsten Tag unbedingt Titanic gucken. Was ich jetzt bei dieser Erzählung feststelle, könnte das, glaube ich, eine Road-Movie-Comedy sein, die sehr gut gefällt, Jakob, denn sie hat eigentlich völlig ein normales Setting, oder?
Genau. Also hört sich sehr gut an für mich
schon. Ja, warum? Also sie versuchen dann natürlich, also der Typ, dessen Freundin ihn verlassen will, versucht natürlich so eine Digibox aufzutreiben, aber wie das halt in Finnland, ich weiß nicht, ob da gerade Winter ist oder ob es da generell immer schneit, so halt ist, geht er natürlich erst in die Kneipe, versäuft die Kohle mehr oder weniger, kriegt dann keine Digibox mehr und das Problem, dieses Gerät zu bekommen, wird dann halt immer schwieriger. Zum einen, weil er halt Geld auftreiben muss, zum anderen, weil der einzige Laden, an den er der noch offen hat und wo er sowas bekommen könnte, 300 Kilometer entfernt ist und er selber kein Auto hat und naja, seine Freunde müssen ihm dabei helfen und wie das halt so ist, in so einem Roadmovie-Setup treffen sie halt auf ziemlich seltsame Figuren. Da gibt es, das ist, glaube ich, schon fast rassistisch, wenn ich so sage, Russen-Mafia-Typen, aber diese typischen superreichen Russen, die in der M-Klasse irgendwie durch die Gegend fahren und über Geld gar kein Problem haben. Das ist dann irgendwie so ein Stereotyp, den es im Film häufig gibt, aber eigentlich kommt das gar nicht so, okay, sie sind auch bewaffnet. Die treffen halt auf unterschiedliche lustige Leute und kommen in ungewöhnliche Situationen, wie zum Beispiel kommen sie mit einem Damen-Wasser-Rugby-Team zusammen, wenn ich mich richtig erinnere. Und insgesamt ein lustiger Film am Anfang, wenn du halt in der Überraschungspremiere sitzt und da siehst du schon irgendwie sowieso Film Presents und gefördert von der Europäischen Union und so, dann denkst du schon, okay, alles klar, das wird jetzt kolossaler Quatsch, aber nein, ein moderner Film, klar, Budget ist nicht ganz so groß, aber sonst lässt er sich sehr gut gucken, Helden des Polarkreises, kann ich empfehlen. Ist
kurze
nicht schlecht.
Frage.
Klar.
Hast du ihn untertitelt geschaut oder synchronisiert?
nee, der war auf Deutsch synchronisiert.
Okay.
Wieso, kannst du Finnisch oder?
Nein, es ist halt immer schwierig mit Synchronisation, weil immer wieder gut.
Ach so, weil dann der Gag kaputt geht, ja, verstehe ich.
Ja, genau. Oder dass es einfach doof klingt auf Deutsch. Wenn sie jetzt ein schlechtes Studio benutzen, ist es synchronisiert, dann ist der Film vielleicht gut, aber die Synchronisation zerstört die Hälfte.
Ah, okay, ja, geb ich dir recht, aber kann ich
leider nicht
beurteilen. Nee, also ob klang jetzt natürlich synchronisiert, gebe ich dir recht, aber hat mich jetzt nicht am Film gestört, da ich es so von Kino her häufig gewohnt bin.
Okay. Hört sich auf jeden Fall sehr interessant an.
Ja.
Okay, Jakob. Du darfst abschließen.
Ist es jetzt abschließend, ja. Dann würde ich gerne zum Abschluss nicht über Trespass reden, weil es auch einfach so ein Hollywood-Film ist, sondern habt ihr schon mal über In Treatment, hat es schon mal jemand angesprochen?
Nee, ich habe das hier immer noch rumliegen.
Wie heißt
noch
nicht das überhaupt? Also wie in Behandlung?
Genau, in Hand, genau.
Ah, okay, oder
in Therapie.
Okay.
Genau,
okay.
In Treatment. Auch genau eben das, was ich auch vorhin so ein bisschen angesprochen hatte, geht um einen Psychiater und jede Episode ist praktisch eine Sitzung oder ein Termin mit einem seiner Patienten. Oder es sind Psychologe, wie auch immer.
Aber geht er nicht auch immer einmal dann selber zum...
Genau, aber eben er hat selber ist auch nicht so hundertprozentig zufrieden und stabil und so weiter. Deswegen, er hat dann selber auch wieder eine Therapeutin, die auch seine ehemalige, Professorin, Kollegin oder beides sogar, war und hat dann mit der dann eben, tauscht sich auch immer wieder mit der aus, über die Patienten und über sein eigenes Leben. Und es ist, insofern ist die, finde ich, die Serie wahnsinnig gut, weil sie eben, weil sie es eben schaffen, in diesen, ich glaube, jede Folge ist 20 oder 25 Minuten, mit nur zwei Charakteren, dem Psychiater und seinen Patienten, die dann jede Woche durchwechseln, eben eine interessante Show zu gestalten. Er hat sehr unterschiedliche Patienten, unterschiedlichen Alters, die aus verschiedenen Gruppen und ja, Schichten des Lebens kommen, was es dann noch interessanter macht. Und im Hintergrund läuft dann immer noch eine größere Handlung ab, die sich dann auch von Season zu Season eben durchzieht, was es auch nochmal sehr interessant macht. Es ist eine sehr ruhige Show. Man darf sich jetzt da nicht erwarten, dass man das, es gibt nichts zu lachen, oder es ist jetzt auch nicht so, dass es sonderlich dramatisch ist, dass man da irgendwie in Tränen ausbrechen würde, sondern es ist emotional, würde ich sagen, sehr, sehr stetig und sehr gute Schauspieler, sehr super Dialoge. Die müssen natürlich super sein, weil sonst könnte sie die Show nicht halten. Und der Hauptdarsteller, der auch bekannt ist aus dem Film, dieser Mafia-Film.
Goodfellas?
Nee. Es ist ein Ire, glaube ich.
Ist es nicht, du meinst Eli Roth, ist es doch. Du meinst aus
Reservoir. Nein, Gabriel Byrne oder Byrne? Nee, Byrne heißt er, glaube ich. Gabriel, der hat mitgespielt in The Usual Suspects und Miller's Crossing. Da war einer der Großen. Genau. Und er ist natürlich auch ein hervorragender Schauspieler. Gut. Also, es ist gerade vorm Schlafengehen perfekt. Und auch die anderen Schauspieler, die sie da mal einladen, sind der absolute Wahnsinn. Also, das heißt, einladen, die dann da mitmachen, die halt die Patienten sind. Und die wechseln dann natürlich von Season zu Season.
Ja, ich muss so ein bisschen lachen über die Formulierung, gerade vorm Schlafen gehen, perfekt.
Ja, ich finde, wenn man sich jetzt vorm Schlafen gehen jetzt sowas richtig Actionmäßiges, sowas wie, keine Ahnung, Fringe oder was gibt's denn noch so? Naja, so
Action-reiche Sachen. Das wäre jetzt meine Entschuldigung gewesen für meine Guilty Pleasures, das ist immer so leichte Kost vor dem Schlafen gehen mäßig.
Genau. Was wären denn deine Guilty Pleasures gewesen?
Da kommen wir beim nächsten Roundup dazu. Achso,
okay.
Ich mach's.
Genau, in Treatment hat auch schon mehrere Staffeln, also insofern ist es wunderbar, man kann es dann schön anschauen und es guckt sich wirklich gut. Genau.
Ja. Super. Ja, das war unsere kleine Halloween-Special-Folge. Ich wünsche euch Spaß und vielen Dank, Jakob. M in Japan ist der Cast, wer es hören möchte, gibt es ja auf iTunes zu finden und auch auf Twitter. Wie heißt eure Twitter-Adresse nochmal?
Das ist eine gute Frage. Moment, nicht, dass ich was Falsches sage. Und zwar ist es immer wenn man es braucht, ist es nicht da. Jetzt muss ich kurz mal, da oben habe ich es. Ich glaube, die mgames-japan, also mgames-japan. Wir reden größtenteils über, ich würde sagen, 50% über Videospiele und 50% über Japan und die Kultur. Vielleicht sogar noch mehr über Japan als über Videospiele in letzter Zeit.
Okay. Falls
es jemand interessiert, hört rein.
Jo, wir, ich bin ja schon fleißiger Hörer, von daher kann ich es nur weiterempfehlen. Carsten, hast du es denn schon mal gehört, um dich mal wieder kalt zu erwischen?
Ja, vielen Dank. Nein, habe ich noch nicht gesehen, habe ich noch nicht gehört. Ich habe mir nur gerade die Twitter-Seite von euch angeguckt, und zwar der Getränk, also dieser eure letzte Twitter-Nachricht, der Kosmetikautomat. War das, wo steht der?
Das Foto habe nicht ich aufgenommen, sondern der Jan, der Kollege, mitmacht. Der wird, denke ich, in einer der großen Bahnhöfe stehen. Also es wird auch nicht nur an einer Stelle stehen. Das kann sein, genau. Ist witzig. Aber es gibt wirklich für alles Automaten in Japan. Ja. Nicht nur. Außer die Unterhosenautomaten, über die alle reden. Die gibt es nicht.
Ich hab den Unterhosenautomaten gesehen.
Echt?
Ja.
Auch draußen?
Nein.
In dem Gebäude drinnen.
Genau, da gibt es und jetzt kann ich es wieder falsch nur aussprechen, in Akihabara einen Laden, der nennt sich M&S Store oder M&S.
Genau, dieser große.
Genau, und der hat 7 Etagen, ist relativ schmal und in der obersten Etage, rechts neben der Kasse, sind so kleine Plastikkügelchen und du raffst es von außen nicht, da musst du schon jemanden dabei haben, der das lesen kann, der kann es dir dann auch vorlesen.
Genau, die habe ich auch gesehen. Aber diese Automaten sind ja Gachapon-Automaten. Das ist so eine andere Art von Automat, wo du nicht weißt, was du rauskriegst. Aber so wie es dargestellt wurde immer, ja, du kannst ja nicht aussuchen, von wem die Unterhose ist.
Ach so, ja, stimmt, richtig.
Ja, und somit ist es einfach nur so ein Glücksspiel, wie so ein Kaugummi-Automat, wo dann
wieso können da auch Unterhosen von mir drin sein? Oh Gott, dieser Witz, wieso funktionieren heute nicht ein einziger Witz? Ich verstehe es nicht, egal.
Jedenfalls, man kann sich nicht ausruhen wie bei diesem Kosmetikautomaten hier, ja, wo du sagst, ja, hier die 17-Jährige oben rechts, die gefällt mir, da nehme ich mir, das geht nicht. Und sie stehen halt nicht auf der Straße und bei diesem RTL2-Bericht oder was das damals war, da stand es auf der Straße rum.
So ja. Okay, den habe ich nicht gesehen.
Das ist der Grund, warum Jakob nach Japan aufgebrochen ist. Als er diesen Bericht gesehen hat, hat er gedacht, endlich muss ich nicht mehr bei mir auf der Schule in die Mädchenumkleidekabinen mich stehlen, um da heimlich eine Unterhose mitgehen zu lassen. Ich kann mir die jetzt auf der Straße am Automaten ziehen. Nicht wahr?
Legal, genau. Legal und ohne Einschränkungen. Das war der Grund.
Okidok. Mädels, ich wünsche euch was und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Adios.
Ciao.